wo wir gerade dabei sind, Folgentitel Alles auf Null, hat doch auch eine gewisse tiefere Bedeutung, oder? Nur ein kleiner Vorschlag.
Mhm. Jens, da ging an dich. Du bist unser technischer Administrator.
Jens hat schon eine ganz andere Idee. Wir dürfen gespannt sein, Leute. Ihr wisst es schon, wie die Folge heißt. Ich noch nicht.
Schwarz-Gelb, Schwarz-Gelb. Der Dynamo-Podcast mit Tino Meyer und Jens Umbreit.
Damit schalten wir auf die Insel Usedom heute bei Schwarz-Gelb, der Dynamo-Podcast. Und von dort aus dem Läufer-Trainingslager zugeschaltet ist Tino Meyer. Tino, guten Tag.
Guten Tag aus Zinnowitz und ich bin schon erkannt worden, Jens. Das kann ich sofort sagen. Heute Vormittag waren lockere 12 Kilometer und im Ort Zinnowitz rief mir jemand über die Promenade: Hallo Tino, ich habe pflichtbewusst den Arm hochgerissen, konnte aber nicht anhalten, weil Trainingslauf ist Trainingslauf. Ja. Aber du siehst, wir werden verfolgt, wir werden beobachtet. Lass uns bitte jetzt Mühe geben.
Ist der Mann, der auf dem Fahrrad sitzt mit der grünen Jacke, ist das einer aus eurem Team? Fährt der voraus?
Hast du das schon gesehen? Ja, heute der Matteo. Matteo ist, glaube ich, ein bisschen kränklich. Der war die Radbekleidung. Und der hatte auch Musik, eine Musikbox dabei.
Das ist sehr schön. Und warum hast du keine Trainingsjacke Landesteam Sachsen an und bist in einem normalen Outfit?
Das hat Leistungsgründe.
Okay.
Und woher weißt du das alles schon, ohne dass ich dir das gesagt habe?
Ich lasse dich überall observieren, damit nichts passiert.
Du bist aber hier nicht im benachbarten Hotel.
noch nicht. Ganz ehrlich, ich habe überlegt, ob wir heute so unseren normalen, lockeren, bunten Einstieg wählen. Aber das ist nun mal unsere Art, wie wir das Ganze beginnen. Aber wir müssen nicht drum herum reden. Das war in Sachen Dynamo Dresden eine sehr, 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 sehr schwierige Woche mit allen Komponenten. Da ist das Sportliche, glaube ich, momentan noch das Geringste. Die schlimmen Vorfälle vom Samstagabend und natürlich vor allem auch der Tod von Hansi Kreische, der Legende. Also es spielt vieles mit rein. Und trotzdem habe ich überlegt, Tino, so ein bisschen, bevor wir dann ans Eingemachte gehen, lass uns kurz drüber sprechen. Zinnowitz ist gut. Machst du dich fit für London? Tut's dir auch gut? Ich war ja Sonntag selbst dann mal in Prag und fand das wohltuend, ganz ehrlich, mal kurz rauszukommen. Klar, die Gedanken kreisen, gebe ich gerne zu. Aber mal, 150 Kilometer abseits von Dresden zu sein, auf die Moldau zu gucken, einen schönen Sonnenuntergang zu schauen. Ich kann übrigens, ist mein neuer Geheimtipp, Rigrovi Sadi in der Nähe von Viktoria Žižkov, dem Stadion von Viktoria Žižkov. Habe ich auch mitbekommen, Viktoria Žižkov hat auch schon bessere Zeiten erlebt. Einstiger tschechischer Erstligist. Das Stadion, es ist so wirklich noch oldschool. Und dort 10 Minuten in der Nähe ein schöner Park, Biergarten. Und da hast einen tollen Blick auf die Burg, auf Prag. Kannst ein Bierchen genießen. War jetzt nicht das Bier meiner tschechischen Lieblingsbiermarke. Aber es war ein wunderbarer Ostersonntagabend. Besser kann man es dann nicht haben. Und trotzdem, Ostern 2026 wird nicht mein Lieblingsosterfest gewesen sein.
Jens, das kann ich alles voll bestätigen, wobei ich erstmal anmerken muss, dass du 4 Wochen zu früh in Prag gewesen bist. Der Prag-Marathon wird doch erst am 1. Mai-Wochenende gestartet, nicht am 1. April-Wochenende.
Am 1. Mai-Wochenende beobachte ich die Sportgemeinschaft, wie sie gegen den 1. FC Kaiserslautern kickt.
Gut, da ist die Priorität gesetzt, geht in Ordnung. Man soll ja auch nicht beim Marathon sofort in die Läuferkarriere starten. Und ich habe den sozialen Medien entnommen, dass du dich aber auch fit machst im Frühling. Das gefällt mir sehr. Ansonsten ist es so, wie du sagst, das waren irgendwie gebrauchte Ostern. Und es ist wirklich ein Mix. Ein echter dynamischer Themenmix, da reichen die Farben Schwarz-Gelb eigentlich gar nicht aus. Man braucht die ganze Farbpalette, um alles irgendwie zu beschreiben. Und mir ging es genauso. Ich war am Samstagabend restlos bedient, aber richtig pappesatt und brauchte ewig, bis ich die Gedanken geordnet habe. Es war dann, glaube ich, 2-3 Uhr, bis ich im Bett lag. Und bin dann am Ostersonntag mit dem Zug nach Zinnowitz gefahren. Lustigerweise oder skurrilerweise oder ganz einfach, 2 Reihen neben mir im Zug saß eine Gruppe Hertha-Fans. Ich habe mich jetzt nicht als Dynamo-Insider oder wie auch immer zu erkennen gegeben. Die unterhielten sich jetzt auch gar nicht zwingend über den Samstagabend. Die sprachen über das große Ganze, über die Lage in der Liga und so. Aber mein Sonntag war natürlich geprägt von den Ereignissen des Samstagabends und das war ein ganzes Mischmasch. Und das fängt an bei dem Tod von Hansi Kreische 3 Tage zuvor und dem Gedenken, dem würdigen Gedenken am Spieltagsabend. Und das hörte dann auf irgendwo kurz vor Zinnowitz, als sich dann der sächsische Innenminister gemeldet hat und zu den Vorfällen am Samstagabend Stellung bezogen hat. Und dazwischen, ja, wie du schon sagst, war das echt ein Auf und Ab der Gefühle, wo man gar nicht weiß, was einen jetzt mehr beschäftigen sollte. Die Vorfälle rund um die 20. Minute oder, und das ist jetzt echt ein Punkt, der bei mir auch hängen bleibt, die zugegeben etwas missliche sportliche Lage, in die sich die Schwarz-Gelben wieder reinmanövriert haben. 2 Punkte bis zum tabellenletzten Punkt gleich mit dem Abstiegsrelegationsplatz. Da hatten wir vor 2 Wochen noch andere Gefühle und trotzdem fällt es schwer, irgendwie jetzt ja das alles so mal zu deuten, für sich zu werten und am Ende auch zu einer Meinung zu kommen. Aber wir werden es mal versuchen jetzt die nächsten Minuten.
Ja, wir holen gleich noch Corny Küpper rein. Der hat das Spiel für die Kollegen von Nitro kommentiert am Samstagabend, um mit ihm auch über die Vorfälle rund um die 20. Minute zu sprechen, auch um das Sportliche zu sprechen. Und ich bin mal sehr gespannt, wie es Dynamo jetzt schaffen wird, in den Saisonendsport zu gehen, den Fokus auf das Sportliche zu haben. Aber natürlich wissen wir ja alle, die Geschichten, die da am Samstagabend passiert sind, die beschäftigen natürlich den kompletten Verein. Und trotzdem muss man es jetzt versuchen, das geht vor allem an Sören Gonter und an Thomas Stamm, das möglichst von der Mannschaft fernzuhalten, damit die sich darauf konzentrieren können. Nicht, dass wir dann am 17. Mai den Super-GAU haben, eine saftige Strafe, vielleicht noch mehr, und dann noch den Gang in die dritte Liga. Das wäre echter Super-GAU. Und dann reden wir über den 4. April noch sehr, sehr lange.
Ja, absolut. Das wäre Tatsache der Super-GAU schlechthin. Erst recht, wenn wir dann rückblickend feststellen, es ist dieser 4. April, der dieser bis dahin tollen Rückrunde irgendwie so einen Knacks gegeben hat.
Ja.
Wir haben ja Thomas Stamm am Samstagabend, es war dann kurz vor Mitternacht in der Pressekonferenz, schon gefragt, ob er denn jetzt vor allen Dingen mental gefordert sein wird, die Truppe, die Mannschaft wieder aufzurichten und ob dieses Spiel mit seinen ganzen Begleitumständen nicht vielleicht doch einen Knacks geben könnte. Er war da am Samstagabend erstmal sehr entschieden und sehr klar. Er war sehr fest in der Überzeugung, dass die Mannschaft ihren Weg weitergehen wird, dass rein sportlich eine einfache Niederlage war, aber die Mannschaft ja gut, sehr gut mitgehalten hat, Chancen zum Sieg hatte und dass er sich überhaupt keine Sorgen macht, dass das mit dem Klassenerhalt nicht klappen sollte. Und das hoffen wir jetzt alle mal.
Wenn man sieht, wie wir heute aufgetreten sind, habe ich null Bauchschmerzen, dass wir in ein Loch fallen. Dass du hoffentlich enttäuscht bist nach einer, finde ich, ganz überzeugenden zweiten Halbzeit, wo wir uns einfach nicht belohnen, die Chancen haben, Punkte mitzunehmen. Ja, die Enttäuschung soll da sein, unbedingt. Aber wir werden am Dienstag wieder so reingehen mit der Überzeugung, wie wir sie die letzten Wochen auch hatten. Vielleicht Punkte, die wir heute haben liegen lassen, trotzdem alles möglich. Und haben jetzt nicht 6 oder 7 Punkte Rückstand auf den Strich, sondern wenn wir so weiterarbeiten, wenn wir so weiterspielen, dann bin ich überzeugt, dass wir unsere Punkte holen, weil es einfach eine Frage von Wahrscheinlichkeit ist. Wir haben eine mehr als vernünftige Offensive im Liga-Vergleich, also auch wenn es jetzt heute mal so war, dass wir nicht so effizient waren, bin ich überzeugt, dass wir das die nächsten Wochen auch wieder hinbekommen.
Aber auch Fußballer sind Menschen. Und das ist die spannende Frage jetzt schon mit dem Blick voraus auf Nürnberg am Samstag. Welchen Einfluss haben die Diskussionen, hat dieses gebrauchte Osterfest für Gesamtdynamo, eben auch für den sportlichen Bereich? Ich sag mal Klammer auf, verschossener Elfmeter, Vincent Vermeer, Klammer zu. Wie kommt die Truppe da raus? Und da mache ich die Klammer gleich nochmal auf, können wir dann auch später nochmal reden. Gelbe Karte für Robert Wagner und Kofi Amoako, beide 5. Gelbe, beide gesperrt, also die Doppel-6. Das ist jetzt schon eine knifflige Situation.
Wir haben genügend Spieler, wir haben genügend fitte Spieler und wenn dann der ein oder andere Gelbgesperrte da ist, ist glaube ich völlig normal, dass es jetzt gerade beide trifft. Und innerhalb von 5 oder 6 Minuten, ja, da war ich beispielsweise nicht einverstanden mit der Linie oder mit der Art und Weise des Schiedsrichters. Alles andere drumherum war sehr, sehr gut von den 4. Aber ja, müssen wir so akzeptieren. Wir haben genügend Spieler, die die Position gut ausfüllen können.
Und trotzdem, bevor wir jetzt wirklich in Medias Res gehen, der Hinweis nochmal auf unseren nächsten Live-Talk. Der Kollege Meyer nennt das ja nicht Live-Podcast, sondern unseren nächsten Live-Talk. Den gibt's am 14. April. Es gibt noch Resttickets für die Veranstaltung in der VIP-Area im Rudolf-Habig-Stadion. Es lohnt sich auf jeden Fall dabei zu sein. 3 Dynamo-Legenden, kann man sagen, werden dabei sein, werden ihre Sicht der Dinge darlegen. Und wir sind sehr gespannt, freuen uns wirklich auf einen schönen, interessanten Talk. Und dann, 6 Tage später, gibt's den nächsten Live-Podcast, Tino.
Ganz genau, Jens. Und wir können das jetzt eigentlich auch beides Podcast und Live und Talk nennen. Im Grunde ist es egal. Ich kann aber ein kleines, feines Unterscheidungsmerkmal nennen. Du hast es gerade gesagt, für den 14.04. gibt es noch Resttickets, also sich jetzt unbedingt beeilen, wer dabei sein will. Für den 20.04., für den Live-Podcast mit Vincent Vermey im Haus der Presse, gibt es keine Tickets, sondern da muss man sich registrieren. Und weil es jetzt schon Fragen gab, die Registrierung startet jetzt in dieser Woche. Wir werden das nochmal in die Shownotes tun. Und dann heißt es einfach registrieren bei sächsische.de und überkommenden Montag. Jetzt sagst du bestimmt, das gibt's auch nicht, überkommenden Montag. Also sagen wir mal so, am 20. April, Haus der Presse, geht's los. Vincent Vermey wird da sein und auch das hat natürlich jetzt nochmal eine aktuelle Komponente. Das ist ja derjenige, der am Samstagabend den Elfmeter verschossen hat. Der war auch da schon sehr klar, hat mir sehr gut gefallen, dass er an die Mikros gekommen ist und dass er da Klarstellung bezogen hat. Auch er, Kopf hoch, positiv. Würde am 20.04. auch nochmal erzählen. Bin ich mir ganz sicher.
Werbung. Zum 73. Geburtstag von Dynamo Dresden bringt Radeberger eine limitierte Fandose im schwarz-gelben Design in den Handel. Die Sonderedition ist in ausgewählten Lebensmittel- und Getränkemärkten jetzt bereits in den Fanshops von Dynamo Dresden sowie auch im Fanshop der Radeberger Exportbierbrauerei in Radeberg erhältlich. Eine besondere Edition für alle Fans und für all die, die ihre Dynamo-Sympathie auch beim Feierabendbier zeigen wollen. Radeberger Pilsner, Tradition verbindet, Leidenschaft vereint.
Ja, Tino, dann würde ich sagen, dann starten wir jetzt mit den Dingen, die uns seit Samstag wirklich sehr, sehr beschäftigen. Und dann freue ich mich sehr, in der Runde begrüßen zu dürfen. Ich glaube, für den Schwarz-Gelb-Podcast ist es seine Premiere. Hat am Samstag für die Kollegen von RTL Nitro das Spiel Dynamo Dresden gegen Hertha BSC kommentiert. Ist in verschiedenen Podcasts unterwegs. Familie Fußball, Viertelstunde Fußball. Und kommentiert die Fußball-WM bei Magenta Sport, ist bei Sky, RTL tätig. Also omnipräsent und geht mindestens einmal in der Woche zum Friseur. Corny Küpper ist in der Leitung. Corny, guten Tag.
Ich glaube, jetzt hast du alles Wichtige erwähnt. Einen wunderschönen guten Tag allerseits. Ich freue mich, dass ich hier sein kann. Und ja, ich war mal bei deinem Rasengeflüster, aber im Schwarz-Gelb-Podcast bin ich jetzt tatsächlich das erste Mal.
Wir freuen uns sehr.
Ich mich auch.
Corny, wir haben uns das alles so schön vorgestellt mit dieser Runde und mit diesem Podcast heute nach Ostern. Und jetzt haben uns die Ereignisse vom Samstagabend natürlich schwer zu schaffen gemacht.
Ja.
Ich würde sagen, wir machen es so, wir reden über die Ereignisse und dann über das Sportliche. Das zu vermengen wird ein bisschen der Fall sein, weil wir müssen gucken, wie sehr sich das, was am Samstag passiert ist, sich aufs Sportliche auswirken kann. Aber wir wollen das Sportliche dann trotzdem versuchen zu trennen. Deshalb, Männer, mein Vorschlag, wir starten mit den Ereignissen, speziell mit den Ereignissen rund um die 20. Minute Samstagabend beim Spiel Dynamo Dresden gegen Hertha BSC. Vorweg von mir, das Ganze, dieser ganze Spuk hat ja gerade mal knapp 90 Sekunden gedauert. Und wir können uns beim Mann des Abends bedanken, bei Sven Jablonski, der dafür gesorgt hat, dass wir keinen Spielabbruch hatten. Denn an dem sind wir haarscharf vorbeigeschrammt. Aber die Außenwirkung, die Bilder des Samstagabends, die sind verheerend. Sowohl für Hertha BSC, aber eben auch für Dynamo Dresden. Und da ist es jetzt erstmal grundsätzlich egal, wer da angefangen hat. Das macht jetzt erstmal da keinen Unterschied. Es haben sich beide Teams nicht mit Ruhm bekleckert oder Anhänger beider Teams. Und damit auch für einen Skandal gesorgt. Und aus Dynamo-Sicht konterkariert das diese wunderbare Choreo, die ich wirklich genial fand. Das Andenken an Hansi Kreische, dessen Vater übrigens selbst mal kurze Zeit bei Hertha BSC gespielt hat. Und es konterkariert auch die Bemühungen der Fangruppen, die im November noch gemeinsam, also Dynamo und Hertha, in Leipzig auf der Straße waren und für Minister und Funktionäre, die schärfere Maßnahmen in den Stadien von Deutschland fordern, war der Samstagabend natürlich ein wunderbares Beispiel.
Wasser auf die Mühlen, wie man so schön sagt. Ich würde ganz gerne sogar noch ein bisschen früher anfangen, Jens. Und zwar war ich ja damals dein Praktikant bei Radio Dresden. 2011 war das. Und ich habe mich so unfassbar gefreut, als ich die Einteilung gesehen habe bei RTL, dass ich dieses Topspiel kommentieren darf gegen Hertha BSC, weil für mich war es die Rückkehr nach Dresden an den Ort, an dem ich damals gewohnt habe und dann mit so einem Spiel, mit so einem geilen Traditionsduell die Hertha erstmals seit 13 Jahren wieder in Elbflorenz für ein Pflichtspiel. Und die Vorfreude, die war so groß, dass ich ein komplettes Wochenende draus gemacht habe mit der Freundin nach Ostern. Ich habe gesagt, komm, wir machen mal eine schöne Zeit in Dresden. Ich besorge dir auch eine Karte fürs Spiel. Und auch dann, bei Anpfiff, also ich habe das Spiel gemeinsam mit Max Kruse kommentiert und wir waren permanent, hatten wir den Mund offen, was es für eine geile Atmosphäre ist, wie großartig das ist. Im Übrigen die Gedenkminute für Hansi Kreische. Das war ja die leiseste Gedenkminute, die ich je gehört habe. Normalerweise hast du immer irgendwo noch mal einen Idiot, der irgendwas reinruft. Aber auch die Hertha-Fans. Wie geil war das? Es war wirklich angerichtet für einen sensationellen Fußballabend zweier großer Vereine. Die Stimmung war herausragend. Also ich glaube, Fußball-Europa guckt neidisch auf Deutschland, insbesondere auf diese zweite Liga, weil diese Atmosphäre sucht ihresgleichen. Und dann kamen eben diese Vorfälle, die das alles eingerissen haben, was wir im Vorfeld da gefeiert haben.
Genau so war es. Und die 20. Minute, das war dann schon die zweite Unterbrechung, dass es eine erste gab, nämlich der tief hängende Nebel nach der Pyro am Anfang. Daran hat man sich ja inzwischen schon gewöhnt. Das gehört jetzt fast schon dazu und es ist wahrscheinlich auch irgendwie okay. Und dann wurde es schon irgendwo komisch. Viertelstunde wurde es so still im Hertha-Block. Es wurden Fahnen eingerollt, es wurde nicht mehr gesungen und mein Gedanke war, es gibt wahrscheinlich einen medizinischen Notfall, weil das passiert ja inzwischen auch immer häufiger, dass die aktiven Fanszenen den Support einstellen, wenn sich rumspricht, im Stadion ist was passiert. Das war mein erster Gedanke, dann gab es den ein oder anderen lauten Knall und dann ging alles ganz schnell, Jens. Du hast es gesagt, das waren letztlich irgendwie 90 Sekunden, in denen sich alles abspielte, aber das waren wirklich... ja, gespenstische Szenen, Jagdszenen. Und man wusste am Ende gar nicht mal so richtig, wo wir jetzt genau hingucken sollen. Die Blicke waren natürlich auf den Gästeblock, auf den Hertha-Block gerichtet. Und plötzlich, mein Kollege neben mir haute mich an, guck mal rechts. Da sah ich dann im K-Block, wie immer mehr Zuschauer, Fans, Anhänger über die Zäune sprangen und am Spielfeldrand. Auch das fand ich in dem Moment erstmal skurril. Die rannten nicht übers Spielfeld. Sondern die rannten am Spielfeldrand an der Auslinie lang, als wollten sie den Spielbetrieb gar nicht stören, unter dem Motto, spielt ihr mal weiter hier, wir haben mal an der Eckfahne auf der anderen Seite irgendwas zu klären. Das war wirklich ganz schwer einzuordnen, ja. Und dann gibt's diese vielen Bilder, und da meine ich wirklich die fotografischen Aufnahmen. Es gibt auch unzählige Videos, auch im Familienkreis hatte ich Leute sitzen neben dem Hertha-Block, die das alles aus nächster Nähe mitgefilmt haben. Da bleibt einem wirklich die Sprache erstmal weg und es fällt wirklich schwer, das irgendwie einzuordnen und eine Meinung dazu zu finden.
Das müssen wir aber trotzdem versuchen. Und das, was wir jetzt tun, das wird natürlich noch nicht das komplette Bild sein, des Abends. Beide Vereine versuchen natürlich jetzt Aufklärung zu schaffen mit den Sicherheitsorganen, mit den Verbänden. Ja, natürlich hat das sächsische Innenministerium, der Innenminister Schuster, das jetzt zur Chefsache erklärt. Auch der will schnell Aufklärung haben. Ich glaube, beide Vereine, speziell natürlich auch Dynamo Dresden als Gastgeber, ist bemüht, da jetzt auch Licht ins Dunkel zu bringen. Aber man muss ihnen trotzdem auch noch ein paar Stunden und Tage Zeit geben, damit es dann auch eine fundierte Aufarbeitung ist. Und trotzdem, lasst uns mal reingehen. Tino hat die Pyro erwähnt, was natürlich schon für einen Moment sorgte, dass die Pyro nicht nur aus dem Stehplatzblock gezündet wurde, weiß gar nicht, ob du das sehen konntest von deinem Platz, Conny, sondern eben auch aus den Sitzplatzbereichen des Gästeblocks. Der Gästeblock war ausverkauft mit 3000 Zuschauern, aber der harte Kern von Hertha hatte sich auch in den Sitzplatzbereich und den Stehplatzbereich verteilt. Sonst ist es ja üblich, dass die eher im Stehplatzbereich sind. Das war für den Samstag etwas ungewöhnlich, würde ich sagen.
Ja, wobei ich finde, also wir haben ja jetzt, Tino, du hast das schon gesagt, relativ häufig in den Stadien, gerade bei Abendspielen, sehen wir Bengalos. Wir erleben immer wieder, wie es halt keine Verletzte durch Bengalos gibt, wenn diese eben da kontrolliert abgebrannt werden von den Fanszenen. Es ist natürlich verboten und ich finde auch, man muss es verurteilen, sobald es den Spielbetrieb stört. Aber es gab ja auch mal eine Zeit im deutschen Fußball, wo die Politiker versucht haben, das gleichzusetzen mit Gewalt Und gab sogar mal eine Saison, wo sie Pyrotechnik in einem Atemzug mit Rassismus genannt haben. Da müssen wir immer, finde ich, aufpassen. Und bei mir hat das tatsächlich ganz persönlich dafür gesorgt, diese anfängliche Pyroshow von Hertha BSC, dass diese Atmosphäre sich nochmal mit mehr Energie aufgeladen hat. Weil ich da ehrlicherweise, außer dass sich dann der Nebel im Rudolf-Habig-Stadion breit gemacht hat, keine bösartigen Absichten oder so dahinter gesehen habe. Gab es, glaube ich, auch nicht. Außer es wurde halt von der anderen Seite genutzt, der Nebel, um im Gästeblock da eine Fahne zu klauen, so wie gerade die Gerüchte umgehen.
Chapeau, aber trotzdem an Dynamo, muss man sagen, die versucht haben, die Strafe zu umgehen, die DFB-Strafe, und die das Feuerwerk außerhalb gezündet haben, des Stadions, um damit nochmal ihre Choreografie zu untermalen. Und das will ich trotzdem nochmal, weil das kommt jetzt so komplett, rutscht das runter. Conny hat gerade schon die sehr würdevolle Gedenkminute von Hansi Kreisch erwähnt, aber auch die Choreo fand ich irgendwie eine schöne Idee, auch das mit den Ponchos zu machen beim Hinspiel. Und das muss man eben auch erwähnen. Es gibt ja eine Vorgeschichte zum Spiel Dynamo Hertha. Es gibt keine große Rivalität zwischen beiden Vereinen. Man darf vielleicht auch nochmal erwähnen, dass der sehr geschätzte Hertha-Präsident Kai Bernstein sogar eine Dresdner Geschichte hat. Der ist hier in Dresden groß geworden. Der hat auch Verbindungen in Dresden gehabt.
Ach, das wusste ich gar nicht.
Es gibt also durchaus Verbindungen auch zu Dynamo mit ihm damals. Und es gibt jetzt nicht die ganz große Rivalität bis zum Hinspiel. Beim Hinspiel hat es halt diese Versuche gegeben, über den Oberrang von Hertha-Fans dazu mit Dynamo-Fans eine Rivalität aufzubauen. Die ist dann relativ zügig durch die Polizei unterbunden worden und dadurch lief das Hinspiel, korrigiert mich, wenn ich da was Falsches sage, relativ ruhig und entspannt abgelaufen. So. Aber ich glaube, das waberte und wabert natürlich auch noch ein bisschen über diesen Samstagabend mit. So. Und deshalb spielt das möglicherweise bei dem Ganzen auch noch eine Rolle.
Ich fand ja die Choreo mit den Ponchos, du hast gerade angesprochen, Jens, die schwarz-gelben Ponchos.
Die war ja damals verboten. Die Choreo war ja verboten in Berlin und deshalb haben sie sich, glaube ich, gesagt, okay, wir ziehen das jetzt nochmal auf.
Und ich fand's toll, ich fand's halt wirklich eine tolle Idee. Erst die riesen Blockfahne während der Gedenkminute für Hansi Kreische, dann fällt die Blockfahne und dann in großen schwarz-gelben Buchstaben SGD und super. Das ging mir dann fast schon ein bisschen unter, weil zeitgleich dieses, wie ich finde, auch große Feuerwerk, wie man es so im Stadion auch eher selten sieht, im Hertha-Block gezündet wurde. Dann musste man den Blick schon wieder von links, von unserer Seite, nach rechts wenden, in den K-Block, großer SGD, dahinter Feuerwerk, Jens, du hast angesprochen, eine neue Idee, Pyrotechnik zu zünden, direkt hinterm Stadion. Ist dann wahrscheinlich Tatsache auch nicht zu bestrafen, vermutlich. Aber das geriet ja dann relativ schnell zur Nebensache. Wobei ich sagen muss, die Nerverei ja schon losging, so nach der dritten Minute, als dann der Schiedsrichter Sven Jablonski unterbrechen musste, weil der Nebel zu tief hing.
Richtig.
Dauerte 3-4 Minuten und Conny, sag du, wie das für euch ist und ihr müsst es ja dann auch immer kommentieren. Irgendwie ist da dieses Feuer, von dem du auch gesprochen hast, für diese Vorfreude, diese Europapokalatmosphäre, die wird irgendwie von 100 auf 0 runtergekocht und den Spielern geht es ja irgendwie ganz genauso, die gerade versuchten, irgendwie Spannung aufzubauen, in den Rhythmus zu kommen. Dann fängst du dann 3 Minuten später an.
Das ist tatsächlich so, dass das dann halt sportlich immer dafür sorgt, dass man so eine kleine Delle hat, weil in dem Moment, wo der Anpfiff ertönt, willst du halt, dass es losgeht, die 90 Minuten und dann kurz danach ist wieder Pause angesagt. Dadurch, dass die Atmosphäre so großartig war in diesem Stadion zu dieser Zeit, waren wir, finde ich, gut abgelenkt. Also als der Vorhang dann fiel und alle umgezogen waren, der K-Block, die ganze Heimkurve, das sah ja wirklich überragend aus. Und in Dresden ist es ja dann auch so, anders als in vielen anderen Stadien der Republik, dass auch die Sitzplätze lauthals alle mitschreien. Und dementsprechend haben Max Kruse und ich die Zeit gut überbrückt, indem wir einfach nur gestaunt haben, was da los war.
Jetzt zurück zur 15. Minute, wo es ruhiger wurde im Hertha-Block, und jetzt fängt es natürlich auch ein bisschen mit Mutmaßung an. Vieles von dem ist jetzt noch nicht aufgeklärt. Wahrscheinlich gemerkt haben, uns fehlt die Fahne oder ein Stück von der Fahne. Und dann muss man jetzt nochmal sagen, in Ultrakreisen sind Fahnen und Banner natürlich was ganz Wertvolles. Also das ist eine ganz, ganz wichtige Devotionalie. Wenn die große Fahne weg ist, dann löst man sich ja auf quasi. Wir hatten es ja, im Erzgebirge ist es ja auch passiert, denn es sind ja auch Banner gestohlen worden. Also das spielt schon eine wichtige Rolle.
Also ich habe das Ganze so beobachtet, mir ist es aufgefallen, dass es sich wohl um einen Fahnenklau handelt, in dem Moment, als die Heimkurve gesungen hat, wo ist eure Fahne hin? Das ist ja dann so ein gängiges Lied, wenn so etwas vorgefallen ist. Und tatsächlich hat man dann auch im K-Block das erste Mal schon eine blau-weiße Fahne gesehen, präsentiert gesehen. In dem Moment, so rund um die Zeit, sind dann auch die Herthaner in den Innenraum gesprungen und die ganze Scheiße ging los. Als dann die Dresdner das gesehen haben, haben sie sich, glaube ich, gedacht, okay, wenn ihr gerade hier auf unseren Sitzplatzbereich losgeht, nicht bei uns zu Hause, da schreiten wir ein. Und plötzlich siehst du halt, Tino, wie du es schon gesagt hast, da nach und nach dann auch die Menschen in den schwarz-gelben Ponchos rüberlaufen. Ich musste wirklich sagen, ich fand das im Nachgang, finde ich das wirklich eine humorvolle Komponente an dem Ganzen, dass die gerade eine absolute Prügelei planen, aber wirklich sagen, ich renne mal lieber außen rum. Also die sind um die Eckfahne rumgelaufen, nicht den Platz berühren. Der Platz ist heilig. Und dann gab es da diese tumultartigen Szenen, die, wie ich finde, im deutschen Fußball, ich kann mich nicht entsinnen, wann wir das letzte Mal hatten. Dazu noch auf so großer Bühne, Topspiel, Free TV, Sky hat ebenfalls übertragen. Das war schon heftig. Und wenn man dann auch gesehen hat, mit welcher Skrupellosigkeit die da vorgegangen sind. 0,0 Rücksichtnahme auf Unbeteiligte. Im Gegenteil, man hat auch Fackeln auf die Sitzplatzbereiche fliegen sehen. Das war wirklich unterirdisch und ekelhaft. Und wie du eingangs schon gesagt hast, Jens, wir sind gerade in Zeiten, wo wir den Populisten und den Politikern eigentlich sagen wollen, unsere Stadien sind sicher, wir brauchen keine Reglementierung der Fankultur. Ihr unterstellt dem Fußball ein Gewaltproblem, das es de facto nicht gibt. Und da sind diese Bilder natürlich, also Wasser auf die Mühlen für die Populisten und Politiker ist wahrscheinlich noch untertrieben, weil das war ja wirklich unfassbar.
Ja, es ist asozial, das haben wir hier schon wiederholt gesagt, Pyrotechnik, Feuerwerkskörper in Zuschauermassen zu schießen, das ist, wie gesagt, geisteskrank. Dafür gibt es auch 0,0 Entschuldigung. Aber es ist komplett verboten und du kannst nicht in deinem eigenen Stadion Räuber und Gendarm spielen und quasi Selbstjustiz ausüben in der eben 20. Minute. Das geht nicht. Das ist einfach verboten, dort die Barriere zu überwinden, auch wenn du vielleicht das Gefühl hast, wieso greift denn hier gerade niemand ein, wo ist denn der Sicherheitsdienst, wo ist denn hier die Polizei? Kannst du es nicht machen, dass du dann, und du musst ja durchs ganze Stadion laufen, um zum Gästeblock zu kommen, geht nicht. Und weil man sagt, okay, es waren die Ultras oder es waren die Dresdner Fans, es waren im Endeffekt 60, also das ist, das macht es nicht besser, aber es sind eben trotzdem 60.
60 Dresdner?
Genau.
Ah, okay.
So hat es die Polizei bekannt gegeben.
Okay. Weil auf der anderen Seite waren es wahrscheinlich dann ein paar mehr, so wie es aussah. Aber wie gesagt, die Hertha Ultras waren dementsprechend auch ja sehr, sehr sauer und in der Ehre gebrochen, dadurch, dass eben die Fahne auf der anderen Seite präsentiert wurde.
Und das sind ja jetzt ist ja jetzt auch Teil der Aufklärung, rauszubekommen, was war der Auslöser. Und das muss man nach außen auch ganz klar sagen, weil es ja da auch Mutmaßungen gibt, war das am Ende doch abgesprochen, die Dresdner Fans so schnell in den Innenraum, war da vielleicht doch was geplant. Man weiß es nicht. Was man sicher weiß, und da bin ich voll beim Jens, es gibt eine aktive Fanszene, aber die ist ja so bunt gemischt wie so ein Farbkasten. Da gibt's Leute, die setzen sich vehement für Choreografien ein. Manche sagen, ich brauche dafür kein Pyro. Manche wollen Plakate malen. Manche wollen am liebsten nur singen. Und leider gibt's eben auch einige, die am liebsten nur schlagen wollen und körperliche Auseinandersetzung suchen. Und das ist halt so ein Punkt. Also jetzt so eine Pauschalverurteilung ist schlecht. Was wichtig wäre, eine differenzierte Aufarbeitung und eben wirklich auch namentlich Schuldige dingfest zu machen. Und das ist ja eine dieser Fragen, die man sich auch stellt. Jens, du hast gesagt, ne, wann kommt der Sicherheitskräfte, wann kommt die Polizei? Die kam dann. Das waren dann auch nochmal wirklich gespenstische Szenen, diese Jagdszenen auf dem Spielfeld, wo so eine Hundertschaft hinter den 50, 60 Dynamo-Fans herjagt. Und die Frage, die ich immer wieder gestellt bekommen habe seit Samstag, warum wurde nicht ein einziger Fan dingfest gemacht? Und das ist natürlich jetzt von uns jetzt auch oder von mir nur eine Mutmaßung, aber ich glaube, da ging es erstmal nur darum, die Situation zu beruhigen und nicht noch vielleicht noch mehr aufzuheizen, indem man da drei Leute festhält. Aber klar, jeder Flitzer, der als Einzelperson übers Spielfeld rennt, da machen sich fünf Ordner her, fangen den dann und dann kriegt er Stadionverbot Und das ist jetzt der Punkt, Conny, du sagst, Wasser auf die Mühlen von Politikern und Leuten, die härtere Maßnahmen fordern, das ist das eine. Aber ich glaube, auch die breite Öffentlichkeit würde ganz gerne schon mal wissen, wie kann denn das halt so passieren und warum werden denn die nie dingfest gemacht?
Nochmal ganz kurz zur Polizei. Ich war mir gar nicht so sicher, ob das lange gedauert hat, nicht lange gedauert hatte. Ich habe es ein bisschen mit Rostock verglichen. Und damals mit Rostock, mit den Vorfällen, die wir dort erlebt haben, da hat es elendelang gedauert, bis die Polizei kam. Da fand ich, da war die Polizei schneller da. Aber mir haben viele im Nachgang gesagt, Jens, das hat brutal lange gedauert, ehe die da waren. Und ja, es dauert wirklich lange. Es dauert 60, 70, 80 Sekunden, bis die dann wirklich im Stadion drinne sind und durch die Mundlöcher dann reinkommen.
Ich habe es ehrlicherweise live nicht so interpretiert. Max Kruse hat sofort gesagt, wo ist die Polizei? Aber mir kam diese ganze Szene kam mir deutlich länger vor als 90 Sekunden. Ich war eben überrascht, als du das gesagt hast. Nur 90 Sekunden hat das alles gedauert. Und ich sag mal so, wenn diese beiden Fanszenen da am Gästeblock aufeinander prallen, dann gehst du ja als Polizei auch nicht mit 7 Leuten dazwischen und auch nicht mit 12. Da musst du ja deine komplette Mannstärke da haben und die werden sie überall im Stadion irgendwie positioniert haben und natürlich haben die gewartet, bis sie alle gemeinsam dann dazwischen gehen können und ehrlicherweise 90 Sekunden für Dynamo-Fans einmal hin, Schlagabtausch und wieder zurück, finde ich ehrlicherweise nicht so lang. Also ich glaube, den größten Vorwurf, den sollten wir auf jeden Fall in beiden Fanlagern machen.
Das geht wirklich relativ zügig. Diese Vorfälle gehen relativ zügig vonstatten. Das kommt einem jetzt viel länger vor. Aber es war wirklich sehr, sehr schnell.
Ja.
Und dann war die Polizei da. Und dann hat es ja gedauert. Dann kam ja die Unterbrechung.
Genau.
Und dadurch kam einem das Gefühl viel länger vor. Und kann man dann vielleicht von minutenlangen Ausschreitungen sprechen. Aber es war wirklich in knapp 2 Minuten, ich habe es mir wirklich echt nochmal angeguckt, das ist relativ zügig vonstatten gegangen. Die Fans, also die 60, springen dort runter aus dem K-Block. Jetzt wird gesagt, okay, Mensch, der K-Block, sind vielleicht der Zugang vom K-Block in den Innenbereich, ist der zu schwach geschützt. Aber ich sag mal, wenn es solche Welle gibt wie in anderen Stadien, manchmal hat das ja auch was Gutes, dass man relativ schnell in den Innenraum kommt, wenn irgendeine Panik ist oder wenn irgendwas passiert, dann kommt man dort rein. Das kann man jetzt halten, wie man will.
Ja,
ja, und auch natürlich beim Hertha-Block gibt es dieselben Diskussionen, wie kann man aus dem Zuschauer-Gäste-Block so schnell rüberkommen. Man muss aber da sagen, was gar nicht geht, ist diese Plexiglas-Scheibe, die zerstört hatten, zwischen Stehplatz- und Sitzplatzbereich. Und da wurde mir gesagt, das machst du eben nicht nur einfach mit einer Faust, das machst du nicht mit einem Stein. Du musst dafür schweres Gerät haben, um die so zu zerstören, wie sie zerstört haben. Denn das ist dann auch sichtbar. Danach sind die ja hin und her gelaufen und danach haben sie ja auch den Gästeblock, also der harte Kern der Hertha-Szene, verlassen.
Und ich glaube, Jens, du hast eben gesagt, dass es keine große Rivalität war bis zum Hinspiel. Nach den Vorkommnissen jetzt am 4. April 2026 wird dieses Spiel auf die nächsten Jahre immer ein Hochrisikospiel sein und vermutlich sind diese beiden Fanlager zählen jetzt zu den verhasstesten in Deutschland.
Und wenn wir jetzt gleich über die Auswirkungen sprechen, ich glaube nicht und ihr wisst das alle, Dynamo in Berlin im Olympiastadion, das war ein Festtag, da sind 20, 25.000 hingefahren, das wird nicht mehr gehen. Das wird es so nicht mehr geben. Das müssen sich alle bewusst sein. Da wird ab sofort Hertha BSC sagen, wir sagen maximal 10% und vielleicht, weil es so ein super, super Risikospiel ist, nicht mal mehr 10%. Da werden sie sagen, das Spiel, das ist jetzt Mutmaßung, wirklich, das ist reine Mutmaßung. Aber da wird der Verein vielleicht sagen, da kommen bei den nächsten Spielen gar keine Gästefans, sowohl hier in Dresden als auch dann in Berlin hin. Keine Ahnung. Ist möglicherweise eine Konsequenz und das trifft natürlich viele, auch von der aktiven Fanszene. Es trifft viele, die so sehr mit Dynamo mitfiebern, für die der Ausflug nach Berlin was Tolles war. Wenn ich mich an dieses Pokalspiel 2019 erinnere, dein Vater war mit dabei, Corny. Wir haben dieses Spiel zelebriert. Das war ein Spektakel. Wir haben im Elfmeterschießen verloren. Aber an dieses Spiel erinnern sich so viele Menschen, die es mit Schwarz-Gelb halten, so sehr gerne, weil das großartig war. Das hat dieses Dynamo-Gefühl so richtig präsentiert. Und das wird's, weil du es richtig sagst, Corny, durch diese jetzt entstandene Rivalität nicht mehr geben. Durch diesen entstandenen, ich muss das böse Wort in den Mund nehmen, Hass.
Genau so ist es. Und da reden wir jetzt schon von den Folgen, die es in der nächsten Saison hat. Die große Frage ist ja auch, was passiert jetzt? Beide Vereine fand ich am Samstagabend auch sehr klar in ihren ersten Statements, sowohl Hertha als auch Dynamo in der Mixzone. Wir reden da ja von Samstagabend 23 Uhr, 23.30 Uhr, wo auch der Dynamo-Geschäftsführer Stefan Zimmermann schon einen, wie ich fand, sehr detaillierten Einblick gegeben hat in die Bemühungen in der Vorbereitung, in die Bemühungen des Abends. Am Abend, die zweite Halbzeit, hat er dann bei einer Polizeileitstelle verbracht und da gab es schon erste Versuche, die Sache einigermaßen zu rekonstruieren. Wie konnte es dazu kommen? Und dann gab es auch nachts, das mag für manche jetzt lapidar sein, für Dynamo würde ich es als Meilenstein bezeichnen, glaube ich 0.20 Uhr ein Statement auf der Dynamo-Homepage. Das hätten wir uns, ist ja nicht der erste Vorfall mit Dynamo-Beteiligung, aber Jens, erinnere dich, wir haben Jahre immer gehabt, da hat es so ein Statement dann 2-3 Tage gebraucht, weil es erst noch abgestimmt werden und ausformuliert werden sollte. Das war dann 0.20 Uhr da. Ich fand Sören Gonter bei den Kollegen von Sky, war er da, bei euch war er glaube ich auch, ne, Corny, hat sofort was gesagt, war am Sonntag früh im Doppelpass, hat Stellung bezogen und das ist eine der Maßnahmen, die Dynamo und die auch Hertha jetzt ergreifen muss, einfach nicht in die Offensive gehen, aber für absolute Transparenz sorgen und einfach erklären, wie konnte das passieren und viel wichtiger noch, was lernt ihr da draus und was wird da jetzt gemacht? Was sind die Konsequenzen und wie werden vielleicht auch diejenigen verfolgt? Wir haben sie angesprochen, 50, 60 Personen aus dem K-Block, wenn wir jetzt dynamo-seitig bleiben, wo ich mir sicher bin, dass eine gewisse Zahl auch namentlich bekannt ist. Vielleicht nicht jeder, aber den einen oder anderen wird man schon kennen. Und was passiert da jetzt?
Ja, Tino, du hast Dynamo-Geschäftsführer Stefan Zimmermann erwähnt. Hören wir rein, was der am Samstagabend bei uns gesagt hat.
Grundsätzlich können wir erstmal sagen, dass das heute ein schwarzer Abend für Dynamo, für Dresden und auch für Fußball ist.
Hast du perfekt zusammengefasst. War so die zweite Halbzeit beim Polizeiführer, um die ganzen Szenen rund um die 20. Minute auszuwerten. Viel von dem auf dem grünen Rasen habe ich ehrlicherweise heute nicht mitbekommen. Das, was wir da alle sehen mussten, was ihr sehen musstet, ist ein massiver Schaden für uns als Verein, für den ganzen Fußball. Am Ende waren das wieder 50, 60 Leute, die ein beschämendes Bild für Dynamo abgegeben haben. Und jetzt sind wir wieder diejenigen, die ganze Sache aus der Suppe auslöffeln müssen.
Was ist bislang bekannt? Warum ist es zu dieser Eskalation rund um die 20. Minute gekommen?
Kann ich dir nicht wirklich sagen. Es gibt jetzt unterschiedlichste Theorien. Hintergrund ist, es gab ja eine große Pyroaktion vom Gästeblock im Stadion, wo relativ viel noch vernebelt war, weswegen die ganze Situation recht uneinsichtig war, dass jetzt man auch Videoaufzeichnungen noch nicht wirklich hundertprozentig auswerten kann. Fakt ist, hab's jetzt auch gerade schon Bilder gesehen, im Gästeblock ist eine Plexiglasscheibe kaputt, dass man quasi zwischen den Sitzplatz- und Stehplatzbereich hin und her wandern kann. Es gab Bewegungen im Innenraum von beiden Seiten, von Hertha-Seite, dass man über die Bande gesprungen ist und im Innenraum war, daraufhin dann auch Bewegungen von unserer Seite, vom K-Block auskommend. Und dann hat man sich, ich meine, ihr habt es alle gesehen, auf dem Rasen im Innenraum mit Pyrotechnik beworfen, teilweise auch tätlich auseinandergesetzt, geschlagen. Dann kam zum Glück die Polizei dann rein, hat die Sache weiter unterbunden, ansonsten wäre es, glaube ich, noch schlimmer geworden. Alles, was jetzt spekuliert wird, ob jetzt ein Fahnenklau die Ursache ist oder andere Sachen, die im Vorfeld des Spiels waren, das kann ich alles nicht bestätigen. Es wird jetzt gerade ausgewertet, wie gesagt, es gibt unterschiedlichste Theorien, aber wir sind da wirklich im Austausch mit der Polizei, dass wir jetzt die nächsten 1-2 Tage schauen, was haben sie für Bilder, was haben wir für Bilder, um da genau schauen zu können, was war der Auslöser. Alles, was ihr gesehen habt, habe ich auch gesehen, dass man sich auf dem Platz auf die Nase gehauen hat, dass man mit Pyro geworfen hat. Das sind Sachen, die wollen wir alle definitiv nicht sehen. Wir sind jetzt seit mehreren Wochen im Austausch mit Verbänden, mit der Politik. Ich habe erst heute wieder mit einem Vertreter vom SMI gesprochen, wo es genau um das Thema Sicherheit im Stadion geht, wo wir als Verein uns da ganz klar positioniert haben, auch beim Thema Pyrotechnik, wenn es sicher abgebrannt wird, positioniert haben. Aber das, was heute hier wieder war, das ist komplett daneben, das konterkariert alles, das ist Wasser auf die Mühlen von einigen Politikern, die viel härtere Maßnahmen haben wollen. Und da haben wir heute wieder mal einen Anlass gegeben, dass das bestätigt ist, dass man das umsetzen müsste eventuell. Das ist jetzt fraglich. Auf jeden Fall wird jetzt unsere Verhandlungsposition natürlich nicht einfacher mit dem Ganzen, was wir heute gesehen haben.
Lässt sich irgendwie erklären, das Stadion ist ja gut konzipiert worden mit der klaren Trennung von Gästeblock und K-Block. Wie es sein kann, dass die dann trotzdem dort hinterkommen?
Ja, ich meine, jeder, der sportlich ist, kann trotzdem über die Bande hinüberspringen und steht dann im Innenraum. Wir hatten wieder über 450 Ordner auch selbst im Einsatz. Die Hertha hatte Ordner eigene mitgebracht. die eigentlich die Situation im Innenraum mit absichern sollten. Wir waren auch mit der Hertha gut im Austausch vor dem Spiel. Wir haben eigentlich aus unserer Sicht soweit ein gutes Sicherheitskonzept gehabt. Wir waren auch vor dem Spiel mit der Polizei im Austausch. Ich meine, wir wissen unsere Schwachstellen hier im Stadion und haben da probiert, auch dagegen zu wirken. Am Ende, wie gesagt, die Situation war sehr, sehr unübersichtlich, weil es noch sehr vernebelt war. Und dieser Schwachpunkt, dass da, wie gesagt, das komplett neblig war, wurde halt dann in dem Moment ausgenutzt.
Ist die Eskalation in irgendeiner Weise zu erklären, weil eine große Rivalität, muss man ganz ehrlich sein, gibt es ja bislang nicht zwischen Dynamo und Hertha BSC. Es gab Vorfälle beim Hinspiel, die sind bekannt. Aber eine gewachsene Rivalität, ähnlich wie bei Magdeburg oder Rostock, ist mir jedenfalls nicht bekannt.
Mir ist da auch nichts bekannt. Du hast richtig gesagt, im Hinspiel gab es auch schon die Auseinandersetzung. Da war es vor dem Spiel im Oberrang. Ja, und jetzt selbst bei jeder Rivalität, die es gibt, und die gehört auch zum Fußball ein Stück weit dazu. Das heißt aber noch lange nicht, dass wir uns hier sowohl im Hinspiel als auch im Rückspiel auf die Nase hauen müssen. Also das hat, wie gesagt, beim Fußball überhaupt gar nichts verloren. Und komplett, absolut kein Verständnis dafür.
Ich will zwei Dinge noch ansprechen, Corny. Ultras.
Ja.
Das wird in Dresden jetzt natürlich diskutiert. Der Einfluss der Ultras auf den Verein. Und ich bin bei Tino, der sagt, das ist eine heterogene Gruppe. Das ist jetzt keine Gruppe, wo alle immer einer Meinung sind. Die versuchen dann, eine Meinung zu finden und gemeinsam aufzutreten. Deren Haupt-DNA ist Dynamo. Wir wollen unseren Verein unterstützen mit ganz unterschiedlichen Aktionen. Dass die natürlich einen gewissen Einfluss auf den Verein haben, ist ganz klar. Aber wenn du jetzt sagst, wie manche, und ich sehe da auch ein bisschen einen Generationenkonflikt, naja, jetzt müssen sie die Ultras verbieten. Naja, dann musst du dir aber auch bewusst sein, dann hast du nicht mehr diese Stimmung im Stadion, dann hast du diese ganzen Choreografien nicht mehr im Stadion und dann hast du möglicherweise Leipziger Verhältnisse, wo es das Wichtigste für die Auswärtsfans ist, dass sie zügig beim Zug sind und da vielleicht noch einen Schlusspfiff passen. Dessen musst du dir bewusst sein, dass diese Ultragruppen natürlich versuchen oder einzelne Teile, Grenzen auszuloten. Das ist, liegt in der Natur der Sache, gerade die Jüngeren. Und das ist aber auch nicht nur in Dresden so, das ist überall so. Und am Samstag, und das muss man ganz klar so sagen, haben einige die Grenzen knallhart überschritten.
Also Ultras verbieten wäre ja der größte Schwachsinn überhaupt. Wir gerade in Deutschland, auch die DFL, wir rühmen uns mit den Bildern. Wir rühmen uns damit, dass wir die geilste Stimmung in Europa haben. Wir rühmen uns damit, dass wir den besten Zuschauerschnitt in Europa haben. Und das ist natürlich, also gerade die Stimmung, die Choreos, das ist ein Verdienst der Ultras. Und wenn wir diese Ultras verbieten, wie soll das überhaupt stattfinden? Du kannst die Gruppen vielleicht verbieten, aber du kannst ja nicht verbieten, dass die Leute ins Stadion gehen. Deswegen, das wäre von vorne bis hinten wäre das Schwachsinn, weil wir brauchen die Ultras, um unsere Fußballkultur zu wahren. Und wie gesagt, wir sprechen jetzt gerade, du sagst, bei Dynamo waren es 60, bei Hertha natürlich ein bisschen mehr. Und der Grund, warum wir alle so erschüttert sind über das, was da passiert ist, ist ja, dass es eine absolute Ausnahme war. Wir wären ja nicht so erschüttert, wenn das Woche für Woche passieren würde.
Ja,
wir
Moment, ja gar nicht der Armin Schuster, der sächsische Innenminister, sagt,
ja.
Die Ausschreitungen stehen sinnbildlich für eine Gewaltfolklore im deutschen Fußball und stellten den gesamten bisherigen Verhandlungsweg mit dem Deutschen Fußballbund in der Deutschen Fußballliga in Frage.
Ja, also es ist auf keinen Fall sinnbildlich, sondern es ist eine absolute Ausnahme. Und in den überwiegenden Fällen, ich würde fast sagen 99,9 sind unsere Stadien natürlich sicher. Du brauchst dir nicht mehr Sorgen machen, wenn du in ein Fußballstadion gehst, als wenn du aufs Oktoberfest gehst. Du brauchst dir vermutlich auch nicht mehr Sorgen machen, wenn du in ein Fußballstadion gehst, als wenn du am Straßenverkehr teilnimmst. Und ja, wie gesagt, alles in allem ist das eine absolut traurige Nummer. Und gerade in diesen Zeiten, wo wir eben diese Debatte führen und gerade in Zeiten, wo die Politiker und Populisten dem Fußball ein Gewaltproblem unterstellen wollen, kommen diese beiden Fanszenen und liefern ihnen genau das, was sie brauchen, um ihre Maßnahmen durchzusetzen. Und deswegen ist, glaube ich, jede Fanszene in Deutschland, die friedlich in Leipzig auf die Straße gegangen ist, extrem sauer auf die Fanszene von Dynamo und die Fanszene von Hertha BSC. Also da ist wirklich alles scheiße. Das Timing, die Taten an sich, wirklich völlig Banane.
War ein Bärendienst.
Der gute alte Bärendienst.
Deswegen finde ich, kommt es jetzt auf zweierlei an. A, so ein Stück weit Säuberung in den eigenen Reihen. Also, dass da auch unter Ultras Klartext miteinander geredet wird. Dass die hoffentlich die Deutungshoheit kriegen in der aktiven Fanszene, die das eben scheiße finden und das dann auch so deutlich auch artikulieren. Ja, und zum anderen kommt es natürlich auch auf den Fußball insgesamt an. Ich meine, die Politikerforderungen, speziell auch die vom Armin Schuster, rühren ja daher, dass die Politik, Teile der Öffentlichkeit das Gefühl haben, dass der Fußball, die Fußballverbände, nämlich da vor allen Dingen die Pflicht, DFL, DFB, bei solchen Vorfällen eher mal noch das linke und das rechte Auge zudrücken. Schuster fordert drakonische Strafen. Ich meine, das ist erstmal sehr martialisch ausgedrückt, aber es sollte halt irgendeine Strafe erfolgen. Jetzt sind wir dann wieder gleich beim Damoklesschwert. Ganze Stadien zu sperren, weiß ich auch nicht, ob das das Problem löst. Das sieht dann erstmal wie eine tolle oder wie eine harte Strafe aus. Dynamo ein Heimspiel ohne Zuschauer. Aber löst das das Problem? Das löst es, glaube ich, nicht. Und trotzdem sind die Verbände, sind die Vereine gefordert, jetzt wirkungsvolle und vor allen Dingen halt eben doch deutliche Maßnahmen zu treffen, überhaupt Maßnahmen zu treffen und dass es nicht bei den Worten bleibt. Wir klären das intern auf und wir haben unsere Schlüsse gezogen, weil das ist halt leider das, was man immer wieder hört. Das ist ein bisschen, wenn nach einer Wahl sagt, oh, die Parteien sagen, oh, jetzt ist es 5:12, jetzt müssen wir was tun. Und das sagen sie dann gefühlt nach jeder Wahl. Und so habe ich es jetzt auch bei diesen Fußballvorfällen immer so im Ohr. Ja, das müssen wir jetzt intern aufarbeiten. Das wird Konsequenzen haben. Und wenn man dann mal fragt, sagt mal, was hat es denn für Konsequenzen gehabt? Dann wären die Vereine immer sehr, sehr schmallippig. Und ich glaube, da sind sie jetzt alle irgendwie auch, vor allem die in Berlin und in Dresden eben gefordert, eben auch was durchaus Wirkungsvolles an Strafe zu finden. Ich bin immer gegen Symbolpolitik, sondern eben auch mal ja Leute bei Namen zu nennen oder eben zu finden, die da über die Zäune gesprungen sind.
Ja, was dann immer schnell ins Spiel gebracht wird, ist ja die Kollektivstrafe, Sperrung des Heimbereichs oder Auswärtsfanverbot für Hertha BSC. Ich muss sagen, ich bin kein Freund von Kollektivstrafen. Also es gibt ja einen guten Grund, warum das auch in unserem Grundgesetz nicht verankert ist. Die Sippenhaft, die ja im Fußball ein relativ gern genommenes Mittel ist. Was wir dann immer wieder sehen, ist, dass diejenigen, die es eigentlich treffen sollte, am Ende trotzdem im Stadion sind. Das haben wir jetzt zuletzt auch bei der Südkurvensperrung in München gesehen. In der Champions League, die aktive Szene schafft es, sich da irgendwie mit Karten zu versorgen. Und treffen tut man meist dann wirklich nur die, die sich nie etwas haben zu Schulden kommen lassen, die man dann im Übrigen auch wieder gegen diese Strafe aufbringt, verständlicherweise. Und dementsprechend, ja, mir fehlen aktuell auch die Ideen, was man da machen soll. Aber Kollektivstrafen können in meinen Augen nicht die Lösung sein oder sollten nicht die Lösung sein.
Ja, aber ich glaube, Corny, der Druck auf die Verbände wird jetzt so groß sein.
Das ist
guck dir das Beispiel Magdeburg an. Im Januar das Spiel gegen Dynamo Dresden, da hat es dann eine Blocksperre gegeben und ich möchte es nicht ausschließen und das wäre richtig bitter, wenn Dynamo Dresden jetzt im Saisonendsport, wo sie wirklich die Fans brauchen, möglicherweise auf den K-Block verzichten muss.
Du, ich kann mir das auch gut vorstellen, dass das am Ende kommen wird, aber das ist dann halt wirklich ein Signal an die Außenwelt. Guckt mal, wir haben reagiert, wir haben sie bestraft. Man sollte sich davon nicht viel Hoffnung versprechen, dass das irgendwas Präventives für die Zukunft mit sich trägt.
Oder anders gefragt, hätte man, weil jetzt auch über diskutiert wird, ich finde ja, das Dresdner Stadion ist gut gebaut. Gästeblock und Heimbereich oder emotionaler Heimbereich sind weit voneinander getrennt. Hätte man jetzt mit 3-4 Tagen Abstand das vom Samstag in irgendeiner Weise verhindern können?
Das Einzige, was man hätte machen können, und da braucht man keine baulichen Veränderungen, man hätte vielleicht so eine halbe Hundertschaft schon vor die Blöcke aufziehen lassen, erinnert euch ans Hinspiel. Aber das sind natürlich wiederum die baulichen Gegebenheiten eines Olympiastadions in Berlin mit der großen Weite hinter den Toren, bieten da ganz andere Möglichkeiten. Da stand nämlich eine Hundertschaft mit Blick auf die Hertha-Kurve. Das ist in Dresden schwer möglich, weil zwischen Tornetz und K-Block sind irgendwie 3 Meter. Wenn man dort Polizisten hinstellt, ist das natürlich ein Stück weit auch wieder Provokation. Ansonsten, Corny hat es ja gesagt, das ist zum ersten Mal passiert. In der Form haben wir es auch noch nie in anderen Stadien gesehen. Von daher kann man ein Stück weit auch die berechtigte Hoffnung haben, dass das eine absolute Ausnahme ist. Und gegen so absolute Ausnahmen, gegen die Ausnahmen von der Regel, kann man sich eben auch schlecht wappnen. Wenn man wüsste, was passiert, na klar, dann hätte man da was machen können. Aber man ahnt es ja nicht. Und ich glaube schon, dass beide Vereine, speziell auch Dynamo, viel, viel in die Vorbereitung investiert hat. und dass sich dann die Ereignisse ein Stück weit wahrscheinlich an dem Abend auch überschlagen haben und für so eine absolute Ausnahme gesorgt haben. Ich meine schon die ganzen Mythen, die wir jetzt uns rund um die Fahne ja hier uns jetzt schon erzählt haben und die auch trotzdem draußen noch rumgeistern, dass die von einem falschen Ordner bewacht worden seien, dass da jemand übers Dach kam, dass da Teile ab. Ich meine, man müsste die vollständige Wahrheit wissen und trotzdem passiert auch das ja nicht jede Woche. Also am Ende, wenn ich von einer Verkettung unglücklicher Umstände rede, klingt es wie Verniedlichung, so meine ich es nicht. Aber es kam halt viel zusammen, dass für diese absolute Ausnahmesituation, für diese 90 Sekunden, 2 Minuten es eben genau dafür gesorgt hat. Und dann muss man sagen, und das ist vielleicht dann auch was Gutes, wie schnell die Polizei dann doch die Lage unter Kontrolle hatte. Dass es dann so lange gedauert hat, ich glaube, das war dann eben der Punkt, wo intern, Jens, du hast gesagt, wir standen kurz vorm Abbruch und das war auch so. Ich denke, in den Katakomben ist beraten worden und es ist da viel auch dem Schiedsrichter zu verdanken, der da sehr besonnen reagiert hat, haben beide Trainer danach auch gesagt, dass überhaupt weitergespielt werden konnte. War eine Ausnahmesituation, man muss jetzt halt einfach ein paar Konsequenzen und ein paar Lehren vor allen Dingen daraus ziehen.
Es hat aber deutlich zu lange gedauert, als die Hertha-Fans im Innenbereich waren und aus dem angrenzenden Dynamo-Block, da haben ja einige geschrieben, das muss schon mehr als grenzwertig gewesen sein, dann dort mit Pyrotechnik beschossen zu werden. Und jetzt wird sicherlich der ein oder andere sagen, ja, wegen so einer Fahne machen diese, ja, die Fahne ist aber für die Fans nun mal sehr, sehr wichtig. Ich frage mich sowieso, wie erklärt das der Vater, ich habe es am Samstag schon gesagt, seinem Sohn, mit dem er vielleicht am Samstagabend im Stadion ist und sagt dem, okay, hier steigen jetzt mal welche drüber über den Zaun, weil die um eine verlorene Fahne kämpfen wollen.
Ja.
Keine Ahnung.
Es ist was Irrationales. Diese Thematik mit der Fahne der Ultras beziehungsweise der Hertha-Fanszene oder ganz generell, also wenn man als Außenstehender fragt man sich, ja, dann mal die doch neu, Materialkosten wahrscheinlich 79 Euro und fertig, aber so läuft's halt nicht. Ne? Das hat ganz viel mit Stolz, mit Ehre zu tun. Es war für die Hertha-Fanszene dann eine Demütigung in Ultra-Deutschland. Und deshalb dann halt auch diese drastischen Reaktionen, die wir dann alle gesehen haben. Und Jens, nochmal zu dem, was du gerade gesagt hast bezüglich der Polizei. Tino, du hast das alles richtig gesagt. Wir erklären das jetzt hinten raus, aber ich weiß noch, wir haben gegessen, wir haben Mittagessen gemacht an der Frauenkirche. Es war sehr schön, wir beide haben uns nach langer Zeit mal wieder gesehen. Und du hast mir gesagt, es wird nichts passieren. In Dresden ist wirklich schon so lange nichts mehr passiert. Und das wird eine heiße, eine aufgeheizte Atmosphäre, aber grundsätzlich wird vermutlich keine besonderen Vorkommnisse. Und wenn du dann da pro forma einfach mal eine Hundertschaft der Polizei vor die Kurve stellst, dann sorgst du dafür, dass sich die Stimmung auflädt. Und dementsprechend, es ist eben die absolute, absolute Ausnahme, diese Bilder, die wir da gesehen haben, auch wenn in Zukunft die Politiker und Populisten es anders verkaufen werden. Die werden sagen, guckt, so ist unser Fußball. Nein, so ist unser Fußball nicht. Das ist außergewöhnlich gewesen.
Eine Sache noch. Ein Mann des Abends haben wir ein bisschen gewürdigt, aber den würde ich trotzdem nochmal würdigen wollen. Sven Jablonski ist trotzdem für mich der Mann des Samstagabends. Also mit seiner klaren Kommunikation. Deshalb weiß man auch, warum der mittlerweile international pfeift.
Ich wollte es gerade sagen, Sven Jablonski ist der beste Schiedsrichter, den wir in Deutschland haben. Er geht unfassbar gut mit jeglichen Stresssituationen auf dem Rasen um. Nicht umsonst ist er auch derjenige, der das Spiel Dortmund gegen Bayern gepfiffen hat. Mhm. Danach haben wir ja auch Ausschnitte gesehen, wie er mit den Spielern kommuniziert. Sie alle, auch die Bayern, die einen gerne ja auch mal belagern als Unparteiischen, sie respektieren ihn extrem. Er verschafft sich diesen Respekt und das Spiel hätte nicht in besseren Händen sein können.
Gute Schiedsrichteransetzung, muss man einfach mal so sagen. War gut wichtig, ihn
da. Die haben was gespürt. Die haben was gespürt.
Es gibt ja den Drei-Stufen-Plan, der wurde eingehalten, wurde umgesetzt und das Ziel war ganz klar vom Schiedsrichterteam, das Spiel auch weiter fortzuführen und die Kommunikation war sehr, sehr gut und dementsprechend, glaube ich, darf man dann auch den Schiedsrichter mal loben, wenn er das dann so souverän dann auch über die Bühne bringt.
Was das anbelangt, Kommunikation top, wie kommuniziert wurde, mit welcher Klarheit top, also da kann ich voll mitgehen. Mehr als gut umgesetzt, ehrlicherweise, weil wir haben es auch schon anders erlebt.
Werbung. Schwarz-Gelb live. Der Fußballtalk. Powered by Radeberger Alkoholfrei. Gespräche, Meinungen und Analysen rund um Dynamo Dresden. Mit Trainern, Spielern und Experten. Moderiert von Tino Meyer und Jens Umbreit.
Dynamo geht in die heiße Schlussphase in der zweiten Fußball-Bundesliga. Wir sprechen darüber, über die aktuelle Lage bei der SGD und schauen rund um den Traditionsspieltag auch in die Vergangenheit. Das Ganze im Dynamo Wohnzimmer am 14. April um 19.53 Uhr in der VIP-Area im Rudolf-Habich-Stadion.
Alle Infos zu Tickets und zum Livestream gibt es auf schwarzgelbpodcast.de. Schwarz-Gelb live, der Fußball-Talk. Powered by Radeberger Alkoholfrei. Tradition verbindet, Leidenschaft vereint. Radeberger, auf die Leidenschaft.
Weiter mit der Folge.
So, jetzt müssen wir trotzdem den Cut machen, weil ich will auch noch ein bisschen über das Sportliche reden. Und ja, da sind wir jetzt bei diesem Übergang.
Ich habe eine gute Überleitung. Habt ihr gesehen, dass einer der Dresdner, die da rübergelaufen sind, da lagen dann Bälle für die Einwürfe. Und er ist wirklich mit Anlauf vom K-Block zum Gästeblock gelaufen und hat dann Vollspann das Ding auf den Gästeblock geschossen, den Ball, ins Fangnetz. Und mein Kumpel Gregor Rühl, auch Podcaster und viel im Osten unterwegs, hat gesagt, warum hat der denn bitte nicht den Elfmeter geschossen?
Du siehst, du holst Jens nur bedingt ab, aber Jens, das ist eine gute Frage. Am Elfmeterschützen hat es uns gemangelt.
Ich bin noch im Grenzbereich zwischen dem Vorfällen rund um die 20. Minute und jetzt dem Sportlichen. Ich finde, jetzt ist es ganz, ganz wichtig, dass der Verein trotzdem versucht, trotz unterschiedlichster Meinung, die es zu diesen Vorfällen am Samstag gibt, dass man einheitlich bleibt. Weil sonst könnte dieser Samstag tatsächlich ein Sargnagel werden im Kampf um den Klassenerhalt. Hören wir mal, was der Kapitän von Dynamo Dresden, Stefan Kutsch, gesagt.
Ostern haben wir uns alle anders vorgestellt.
Ja, stimmt. Mit allem, was so über Ostern passiert ist, kann ich dem nur zustimmen.
Wie reflektierst du diesen Samstagabend und wie war deine Rolle? Ich habe mitbekommen, du musstest dann auch kräftig schlichten dort unten mit und ja, ein bisschen dafür sorgen, dass es dann ruhig geblieben ist.
Naja, da ging es dann bloß nochmal um die Kommunikation, wie dann, ich glaube, der Schiedsrichter erstmal, muss ich sagen, hat gut reagiert. Ich glaube, das stand dann schon ein bisschen irgendwo auf der Kippe. Da ging es einfach nochmal ums Vermitteln zwischeneinander, dass man sagt, okay, ist jetzt nochmal Innenraum betreten, ist dann ein Spielabbruch. Und dort ist eigentlich nur ein kurzer Kommunikationsweg, dass du dort hilfst, okay, dass es so schnell wie möglich weitergeht. Ja, und ansonsten haben wir eigentlich das Spiel von oben gesehen, bis es dann zur 20. Minute ungefähr kam und dann, da hast du doch irgendwo schon, vielleicht auch ein Bedürfnis, kannst du irgendwo helfen, kannst du irgendwo schlichten und ja, es ist dann zum Glück vor das Spiel wieder angepfiffen und das war dann ja so der Einsatz, wenn du schon nicht mitwirken kannst.
Trügt der Eindruck oder stimmt das, dass die Mannschaft schon ein bisschen in der ersten Halbzeit, zweite Halbzeit nicht, aber in der ersten Halbzeit natürlich von diesen Ereignissen beeindruckt war und dass sie auch ein bisschen belastet hat?
Nein, ich will jetzt nicht sagen, dass das, ich glaube, die Unterbrechungen, das hat es viel mehr gemacht. Ich glaube, es hatten beide Mannschaften, dass diese Unterbrechungen ja nervig waren. Dann, ich glaube, es gab die erste Unterbrechung wegen Pyro, das ist das erste Mal. Und dann die zweite Unterbrechung, deswegen, ich glaube, das war das, was es so ein bisschen aus dem Rhythmus gebracht hat. Dass sie aber dann von denen, das würde ich jetzt zum ersten Mal hören, dass die Ereignisse dann, dass es ihr Spiel verändert hat, das glaube ich auf keinen Fall.
Der Samstag, zu allem, was so rund um das Spiel passiert ist, kommt natürlich noch das Ergebnis, diese 0-1-Niederlage, die schlägt irgendwie auch kräftig ins Kontor, weil du natürlich dann auch in Überzahl gespielt hast, weil du natürlich mit dem Elfmeter die Riesenchance hast, das Ergebnis zu deinem Gunsten zu entscheiden.
Absolut, und ich glaube, das ist auch ein Prozess, dass du dann reifer wirst, wenn du merkst, okay, dann nimmst du wenigstens einen Punkt mit, auch wenn alle gesagt hätten, ein Punkt in Überzahl ist dann zu wenig. Ich glaube dann aber, wie dann ja die Dramatologie des Spiels war mit roter Karte, mit Elfmeter, was dann passiert ist, dann mit dem Gegentor, also jetzt auch nicht, wo du sagst, boah, was ein schönes Gegentor, sondern eher so Marke war Kaktor. Ja, das kommt dann auch nochmal so prägend dazu. Deswegen war das ja dort dann schon enttäuschend. Das war dann auch gleich am nächsten Tag bei uns in der Analyse eigentlich das Thema, ja, dass du da reifer wirst, dass wir damit dann noch einmal richtig Glück in einem Konter, wo sie dann wo von der Mittellinie, wo ein Julian Pauli trifft, ja, dann steht es da vielleicht 2-0. Das darf uns dann in Überzahl nicht passieren, sondern ja, Ruhe bewahren, ja, und auch wenn es dann schon unruhig wird, ich weiß, wenn ich immer gleich die Flanke geschlagen wird, wie das der Zuschauer sehen will, aber steckt schon irgendwo ein Plan dahinter, was man macht. Und dann musst du eben so reif sein, weil ich glaube, jeder Punkt ist Gold wert. Und das haben wir schon mal gesehen, was dann einen Punkt ausmachen kann. Das hätte ich mir dann gewünscht. Das soll dann aber auch die Marschroute sein für die nächsten 6 Spiele, die kommen. Dass du eben in der Situation reifer wirst, ja? Dass erwachsen werden. Ich glaube, dass wir einen deutlichen Schritt gemacht haben, auch seit der Winterpause in dieser Sache. Und das war dann aber so, wo du gesagt hast, ja, es war dann eigentlich der Samstagabend zum Vergessen.
Ist es das Wichtigste jetzt, komplett bei sich zu bleiben und von allen, was jetzt diskutiert wird, sich nicht ablenken zu lassen, sondern kompletter Fokus zu haben auf das Sportliche und ja, so eine Art Wagenburg-Mentalität noch mehr zu bauen, weil es wird natürlich jetzt viel diskutiert im Umfeld des Vereins, was da passiert ist, aber ihr müsst euch ja jetzt komplett auf die letzten 6 Spiele konzentrieren.
Und ich glaube, dort sollte der Fokus liegen. Also nochmal, wir müssen unseren Weg weitergehen. Ich glaube auch, alle die vor 4 Wochen geschrieben haben, die Mannschaft ist im Höhenflug, die auch jetzt gleich wieder kommen nach der Niederlage, woran hapert es denn? Bei uns bleiben. Ich glaube, dass wir einen richtig guten Schritt gemacht haben seit der Winterpause, auch wie wir uns entwickelt haben, dass du nicht durchläufst, als wären das alles schlechte Mannschaften und die immer besiegst, das wird nie kommen. Deswegen aber so ein Rückschlag, haben wir schon mal gesagt, das soll uns nicht umwerfen. Ja. Wir haben über Paderborn gesprochen und ich glaube, du hattest mit Paderborn und Hertha BSC zwei, ich sag mal, Top-Teams, gegen die du verloren hast, gegen die du aber nicht verlieren solltest, so wie der Spielverlauf war. Also weder Paderborn noch Hertha BSC, ich hoffe, das stimmt dir mir zu und seht das genauso, zu beide Spiele mindestens einen Punkt, wenn nicht sogar gewinnen müssen. Und das ist das, was uns eigentlich auch positiv stimmt. Nicht jetzt von außen leiten lassen, weil es dann immer schnell ist, dass die Emotionen auch eine Mannschaft irgendwo mal trifft. Ja, bei uns bleiben, das ist das Wichtigste. So, und das eigentlich daraus ziehen, was uns die letzten Wochen stark gemacht hat. Und das ist, haben wir immer gesagt, dieser Zusammenhalt der Truppe. Und ich weiß auch, dass es jetzt gerade drauf ankommt, wenn die Gelbsperren eintreten, dann zeigt sich, wie stark ist dieser Kern wirklich und wie stark marschiert der eine für den anderen. Und das werden wir die nächsten Wochen sehen.
Und jetzt geht's zum Club, zu deinem Ex-Verein.
Ja, du wolltest schon sagen, einer von vielen. Nee, geht zurück. Ich wurde jetzt schon mal gefragt, kennst du überhaupt noch jemanden? Oder das ist ja, glaube ich, auch schon 10, 11 Jahre her. Zeugwort, Teammanager, die sollte ich noch kennen. Und dann haben sie einen ganz bekannten Trainer.
Was wird das am Samstag für den 1. FC Nürnberg? Das ist eine der wenigen Mannschaften, für fast alle Mannschaften geht es ja noch was um in der 2. Liga. Nürnberg ist zwischen Baum und Burke.
Du weißt selber, wie schwer das ist, wenn du dann befreit ausspielen kannst, also weder oben noch unten was mit dazu zu tun hast. Und ich glaube, das ist beim 1. FC Nürnberg der Fall, dass sie dann befreiter spielen können. Ja, der Druck liegt dann bei Dynamo Dresden und so weiter. Jetzt heißt sammeln. Ja, ich glaube, das ein Punkt ist, ob das 3 Punkte sind, jetzt sind es Punkte sammeln für diese, wir haben es angesprochen nach der Länderspielpause, das ist jetzt diese Crunch-Time, wo du wirklich Punkte sammeln musst. So, und dort erwarte ich dann einfach in manchen Situationen nochmal einen reiferen, wir haben schon einen Schritt nach vorne gemacht, aber einen reiferen, einen abgezockteren Eindruck nochmal und eine Reaktion, dass es eben dann vielleicht in Phasen, die man erkennt, wo könnte das Spiel nochmal kippen, dass wir dort Ruhe bewahren. Und habe ich aber vollstes Vertrauen in die Truppe, die das wirklich können, die dort Erwachsenenfußball, so sage ich es mal, eben das spielen können. Und das ist so, was jetzt die nächsten Wochen auf uns drauf zukommt, weil du wirst ähnliche Situationen, wie es jetzt am Wochenende für die Mannschaften, wie sie spielen, ich meine, Hertha BSC dann auch tief gepresst, ja, haben uns dann einen Ball gegeben, ne? Dann heißt es, Dynamo Dresden kriegt man einen Ball, aber so schlecht sind wir im Ball bis jetzt auch nicht, gerade wenn wir jetzt, ja, wie am Wochenende dann noch ein bisschen mehr Killerinstinkt haben, gerade bei diesen Offensivaktionen, wir hatten Chancen, nicht bloß der Elfmeter, ich glaube, dann sieht das gut aus.
Jetzt zum Eigentlichen, ich hatte schon den Eindruck, dass die Mannschaft die Ereignisse rund um die 20. Minute belastet haben. In der ersten Komplett. Halbzeit, sie haben bis dahin, bis zur Unterbrechung nicht gut gespielt, aber ab der 20. Minute hatte ich das Gefühl, bis zum Halbzeitpfiff komplett lethargisch.
Also Wahnsinn. Da war so der Stecker gezogen, wie man es, finde ich, selten erlebt hat. Von Dynamo kam ja gar nichts nach vorne. Ich fand auch das Spiel von der Hertha nicht gut. Also diese Vorfälle, die lagen wirklich wie so ein Schatten über dem Spiel und vordergründig über der ersten Hälfte. Und so ging es uns ja irgendwie allen. Also ich hatte in der 25. Minute, nach dem, was wir da gesehen haben, wo wir genau wissen, das wird die Bericht, es ist egal, was auf dem Rasen passiert, ja. Nach dem Spiel reden alle nur darüber. Und dann fällt es auch schwer, dann irgendeine Chance von Rehse so zu begleiten, als sei es jetzt hier ein total emotionales Fußballspiel, wo es nur um den Sport geht. Nichtsdestotrotz ist es dann in Durchgang 2 natürlich dennoch unfassbar dramatisch geworden.
Also erste Halbzeit fand ich, war schwierig zu kommentieren, hat keinen Spaß gemacht. Und klar, Corny hat schon gesagt, wir wussten alle, dass diese ganzen Ereignisse werden über dem Abend liegen. Ein Kollege hat zu mir gesagt, mit der 20. Minute Ostern ist gelaufen. man hat den Nagel auf den Kopf getroffen. Ostern war mit diesen Ereignissen eigentlich gelaufen. Und trotzdem, zweite Halbzeit, dann wird es dramatisch. Rote Karte, Brekalo, korrekt.
Korrekt. Völlig sinnloses Einsteigen da. Das war ja irgendwann Mitte der zweiten Hälfte fast schon. Also war ja über 20 Minuten, war Dynamo dann in Überzahl. Mhm. Brekalo eigentlich ein super Spiel gemacht, zum zweiten Mal auf der 10 gespielt für die Hertha. Und dann da so reinzugehen mit offener Sohle unterhalb des Knies und dann so das Schienbein runterzurutschen, völlig unnötig, hat er seine Hertha da in die Bredouille gebracht und kann sich bei seinen Mitspielern bedanken, dass am Ende trotzdem 3 Punkte mitgenommen wurden.
Und ich hatte den Eindruck, mit der roten Karte, mit der Überzahl und mit der bis dahin schon guten zweiten Halbzeit, weil ich die zweite Halbzeit wirklich besser fand, da hattest du auch Chancen, Bobzin zum Beispiel, also da waren Möglichkeiten, da hatte ich das Gefühl, naja, sportlich nehmen sie jetzt wenigstens hier 1 Punkt mit.
Nee, ich hatte gedacht, jetzt nehmen sie 3 Punkte mit, weil in dem Moment das Momentum wirklich auf Dynamos Seite war. Die Stimmung im Stadion war dann auch wieder so, dass man so von einem Heimsupport sprechen konnte und die Spieler schienen so all die Ereignisse abgeschüttelt zu haben, hatten dann diese numerische Überlegenheit, die sich diesmal nicht ins Gegenteil umgekehrt hat. Oft ist es ja so, in dem Moment, wo du in Überzahl bist, spielst du plötzlich wieder schlechter, sondern Dynamo hat weitergemacht und hatte, glaube ich, dann auch so bessere Torannäherung. Von Großchancen will ich nicht reden, aber es gab dann schon so die eine oder andere doch gefährlichere Situation. Und dann kommt die Elfmetersituation, die ja eigentlich am Ende auch nur durch die Hintertür sozusagen zustande kam. Wir diskutieren oft über den Kölner Keller, über den Video Assistant Referee. In dem Moment war er derjenige, der Dynamo den Elfmeter nicht zugeschanzt hat, aber der den Schiedsrichter darauf aufmerksam gemacht hat, Achtung, da war was im Strafraum.
Es ist genau wie ihr sagt und es gab dann immer wieder diese Szenen, wo Dynamo es wirklich versucht hat. Mir ist im Kopf geblieben, ich glaube einmal Hereingabe Amoako und dann war es der grätschende Bobzin, glaube ich, oder was Chikat Bobzin, ne? Ey, das war hervorragend gespielt, sensationelle Hereingabe. Sie haben die Dinge halt nicht gemacht und dann kam es zu dieser Entscheidung, wo ich mich jetzt letztens, ich habe es mir nach 2 Tage später, gestern, nochmal angeguckt. Das waren ja 30, 40, 45 Sekunden, die schon vergangen sind seit der Handentscheidung. Und ich glaube, die Hertha hat 2-mal den Ball schon verteidigt. Also hat mich schon gewundert, wie weit sie da zurückgegangen sind, um dieses Handspiel von Seguin dann noch zu überprüfen. Es war am Ende die richtige Entscheidung. Gab ja dann auch noch das Handspiel von Leistner, was allerdings nicht strafwürdig war. Ich dachte zuerst, sie gucken sich das an, wo ich gedacht habe, Leute, worüber reden wir? Hört auf, spielt weiter Fußball. Seguin war allerdings ein strafwürdiges Handspiel und dementsprechend gab es dann die Monstermöglichkeit für Dynamo, diesen Abend dann auch noch mit 3 Punkten zu krönen.
War der jetzt gut gehalten oder schlecht geschossen?
Also, gut gehalten, okay, war okay gehalten, war miserabel geschossen, würde ich sagen, oder? Also halb ja, hoch, halb ja. In die Ecke, sorry. Dankbarer kannst du den Elfmeter ja nicht schießen für einen Torwart.
Ich sag ja immer, springt da in die andere Ecke, sag mal wunderbar verladen.
Conny, wie ist denn deine Elfmeterbilanz, wenn du das hier so von sagst, okay, klar, kein Problem und so.
Also Kreisliga B, Dortmunder Amateurfußball.
Ja.
Ich schieße keine Elfmeter. Ich bin ja nicht doof. Ne? Das ist ja, das
aber
ist ja klar.
Aber hier raus und sage, ja, aber schlecht geschossen.
Miserabel, habe ich gesagt.
Da haben wir Glück, dass wir Vincent Vermey haben, weil eigentlich würde ja Stefan Kutschke an den Ball treten oder Christoph da Ferner, aber weder der eine noch der andere stand ja auf dem Spielfeld. Dann haben sich wohl Niklas Hauptmann und Vincent Vermey angeguckt, zugezwinkert und dann finde ich es ja auch gut, dass Vermey dann mit einer gewissen Selbstverständlichkeit den Ball nimmt und nicht den Korni macht und sagt, ich bin doch hier nicht blöd und schieß doch hier keinen Elfmeter in dem Spiel. Da haben wir erstmal eine gute Situation gehabt, aber ja.
Irgendwie gebrauchter Samstag, oder?
Ja, ja, die gehören auch zum Fußball, also ja, was muss man sagen?
Wollen wir über einen Elfmeter reden? War der gut gehalten oder schlecht geschossen?
Na, ich muss nach mich schauen, also schlecht geschossen. Von Schärfe her eigentlich ganz okay, aber genau der Höhe, wo ich glaube, meisten Torhüter einen Ball abnehmen, also abfangen können. Und ich glaube auch statistisch, dass das auch stimmt, dass die auf dieser Höhe am meisten Bälle halten und vor dem viel höher. Ja, muss halt besser.
Da hatte der Hertha eigentlich an der Angel in der Situation, hatte Chancen und war in Überzahl. Ja. Und am Ende treffen die dann trotzdem noch. Also das ist ja doppelt bitter.
Ja, dass danach noch, dass sie noch ein Gegentor bekommen und das Spiel noch verlieren, macht es natürlich noch extra. Am Endeffekt fühle ich mich eh scheiße, auch wenn wir nur einen Punkt geholt hätten. Aber das passiert halt im Fußball. Also Ja, was kann ich dazu sagen? Ich weiß auch nicht. Sei mal bitter, ja.
Und selbst der verschossene Elfmeter ist eben noch nicht die Krönung.
Richtig.
Wir wären am Ende ja immer noch beim 0-0 geblieben. Und da hatte ich aber, als der verschossen war, dieses Gefühl, oh Gott, nee, dass sich das doch noch heute ins Allerschlimmste wendet. Und das waren, glaube ich, 180 Sekunden später. Das hat dann überhaupt nicht lange gedauert. Ich glaube, ich war noch mit Schreiben beschäftigt, um die Elfmetersituation nochmal aufzuarbeiten, als dann plötzlich Hertha jubelte. Und das setzte dem Ganzen dann irgendwie schon die Negativkrone auch aus sportlicher Sicht für Dynamo auf.
Also wenn man sich das alles anguckt, was in dieser Zeit passiert ist da auf dem Platz, der verschossene Elfmeter und dann die Hertha in Unterzahl mit diesem Angriff, der dann auf kurioseste Art und Weise reingeht. Der Rossi-Ball bekommt den Ball an die Schläfe und dann wird das der perfekte Lupfer ins eigene Tor. Also das wirkte wirklich so, als würde der Fußballgott sagen zu Dynamo Dresden, ihr habt euch heute keinen Punkt verdient mit dem, was da am Anfang passiert ist. Auf der anderen Seite, das neutrale Fußball-Deutschland hat beiden Vereinen, glaube ich, ein 0-0 gegönnt.
Das wurde es aber dann nicht. Also der Fußballgott scheint dann eher es mit Hertha gehalten zu haben. Warum auch immer. Und am Ende stehst du richtig betröppelt da. Sportlich ist das natürlich ein richtiger Nackenschlag.
Ja.
Du hast es noch irgendwie versucht, aber ich fand der 0-1 Rückstand, das Tor, das war schon ein ordentlicher Knockout-Schlag. Und dann muss man auch sagen, dann hat es Hertha am Schluss gut verteidigt.
Ich fand Toni Leisten im Übrigen überragend. Mal wieder.
Gegen Dynamo Dresden.
Wie schon im Hinspiel, genau, das hattest du mir ja noch gesagt, Toni Leisten hat mit sein bestes Spiel im Hinspiel gehabt und man hat so den Eindruck, dass wenn es gegen Dynamo Dresden geht, er dann nochmal so an die 120% rankommt, hat glaube ich dann auch beim Stande von 1-0 für die Hertha nochmal den Ball da kurz vor der Linie weggekratzt, hat alles rausgeköpft, was da irgendwie Richtung Hertha-Kasten kam, das war schon beeindruckend und dann hat die Hertha das da am Ende tatsächlich souverän runtergefahren.
Wichtig ist für mich, dass trotz des Elfmeters die Null steht, dass wir 3 Punkte geholt haben und dass wir hier wirklich als Sieger vom Platz gegangen sind und ab morgen fragt uns so keiner mehr, wie das zustande gekommen ist. Und ja, deswegen viel Freude in mir. Boah, es ist natürlich, gehst du hier natürlich immer mit einem gewissen Kribbeln ins Spiel. Das ist immer eine ganz andere Anspannung. Ich glaube, die Familie, keine Ahnung, was sie heute für Trikots anhatte, ob es Dynamo oder Hertha-Trikots waren. Aber meine Mutter hat sich extrem auf der Tribüne gefreut. Meine Frau hat sich oben in der Loge gefreut. Deswegen ist es immer schön, in freudige Gesichter zu schauen. Und deswegen bin ich auch froh. Ja.
X-Goal-Wert auch bemerkenswert. Ich glaube, Dynamo über 2. Hertha 0, irgendwas. Also sie haben im Prinzip aus gar nichts viel gemacht.
Das ist halt das Effizienzproblem. Ist halt doof, wenn du dein Pulver dann doch, wie es jetzt vielleicht ein bisschen scheint, gegen Münster verballert hast und dieses Spiel halt 6-0 gewinnst und die Woche später in Paderborn und 2 Wochen später jetzt eben gegen Hertha die besten Möglichkeiten oder gute Möglichkeiten ungenutzt lässt. Ja. Klar, 3x2-0 wäre besser gewesen. Es ist jetzt so, wie es ist. Und der Sonntag kam dann ja noch, weiß ich gar nicht, ob jetzt eher strafverschärfend oder doch strafmildernd. Wenn sich Kiel und Münster unentschieden trennen, weiß ich gar nicht, ob das jetzt... Findest du gut, Jens?
Klar.
War das Beste, oder? Was man kriegen konnte.
Das war das Beste. Den Samstag fand ich bescheiden von den Ergebnissen. Mit dem Sieg von Magdeburg, mit dem Sieg von Bielefeld. Aber der Sonntag war da ganz okay.
Wenn Münster verloren hätte, wären sie vielleicht auch schon ein Stück weiter weg gewesen. Nur gut, da haben sie beide einen Punkt. Weder Fisch noch Fleisch, ja. Schwierig. Braunschweig holt einen Punkt gegen Nürnberg. Dynamos nächsten Gegner. Braunschweig punktet eben jetzt auch wieder... Dieser eine Punkt am Samstag wäre schon wichtig gewesen. Jetzt ist es keiner geworden und jetzt haben wir halt die Situation mit der besseren Tordifferenz. Jens, wie wir richtig gelernt haben, Differenz, die Dynamo trennt vom Relegations- und vom Abstiegsplatz. Aber es sind eben auch bloß noch 2 Punkte seit Sonntag ans Tabellenende.
Ganz kurz noch zu Hertha. Spielen die jetzt wieder im Aufstieg mit, Corny?
Ja. Doch, das kann man schon sagen.
Das hat der Hertha-Trainer aber anders gesagt, Corny, wenn ich da mal nochmal reingrätschen darf. Der hat gesagt, die Saison ist seit Paderborn zu, seitdem sie da verloren haben. Solange die Gegner alle weiterpunkten, brauchen wir darüber nicht reden. Aber du kannst ja deine andere Meinung haben.
Ja, das verstehe ich auch absolut, dass Stefan Leitl das so sagt. Warum eine Euphorie da entfachen, wenn man gerade 5 Punkte Abstand hat. Aber ich sag mal, wir haben die Hertha, glaube ich, schon des Öfteren tot gesagt. Spätestens dann auch nach dem 1-1 gegen Bochum. Aber wie gesagt, diese zweite Liga ist so unfassbar eng. Es sind nur 5 Punkte, die da oben spielen, alle irgendwie noch gegeneinander. Es gibt noch ganz viele Spiele, wo da die Konkurrenten aufeinandertreffen, die Hertha überhaupt nicht mehr. Das heißt, die kann da einmal den Blinker links setzen und hat tatsächlich die Möglichkeit, schon in ja, innerhalb von 1-2 Spielen tatsächlich ganz heiß da wieder anzugreifen. Dementsprechend als Hertha-Fan, wenn man alles das mal ausblendet, was da neben dem Platz passiert ist, wäre ich nach diesem 1-0 sehr euphorisiert.
Na, was natürlich für Dynamo im Negativen gilt, sportlich, wenn wir sagen, ist das vielleicht so ein mentaler Genickschlag gewesen, das Zustandekommen der Niederlage, kann man das für Hertha natürlich umdrehen und sagen, da ist alles Gute, sportlich zusammengekommen, rote Karte, Elfmeter, und du gewinnst trotzdem, das kann natürlich nochmal Kräfte freisetzen. Also ja, da scheint mir alles auch möglich zu sein, wenngleich für mich Hertha immer wieder eine Wundertüte bleibt.
Deine Hertha-Kumpels im Zug haben bestimmt ordentlich gefeiert, da auf der Fahrt an der Ostsee.
Die waren guter Dinge, ja, genau.
Lass uns aber mal über das sprechen, was uns hauptsächlich interessiert. Tabellenende, die halbe Liga im Abstiegskampf verwickelt. Ich würde schon sagen, es fängt ab Bochum an. 33 ja. Punkte und geht runter bis zu Preußen Münster, 27 Zähler. Und ich sag mal, zwischen Platz 11, Arminia Bielefeld, 31 Zähler und Platz 17, Greuther Fürth, 29, sind's mal, wenn ich richtig gerechnet habe und im Nachhilfekurs Volkshochschule Mathematik 1.0 gut aufgepasst habe, sind's gerade mal 2 Zähler.
Du überrascht mich immer wieder, Jens, mit deinen Fähigkeiten.
Montagabend 19 Uhr bis 21.30 Uhr.
Wann er das immer wieder macht, fragt man sich, ne, wo die Zeit hernimmt.
Unglaublich. Ich behaupte, er hat da einen Taschenrechner liegen. Das ist ja die Faszination, die diese zweite Liga ausmacht. Erstmal hast du so viele geile, große Traditionsvereine und rein sportlich ist das einfach so mega eng, dass man überhaupt keine Prognose wagen kann. Jeder kann jeden schlagen in dieser Liga. Das ist anders als in der Bundesliga. Und dementsprechend dürfen wir alle sicher sein, dass wir da wirklich bis zum letzten Spieltag, ich wage sogar zu sagen, bis zur Nachspielzeit des letzten Spieltags, werden wir da die ultimative Spannung erleben. Ich persönlich freue mich da sehr drauf. Natürlich als Neutraler, der das sich von außen beobachtet. Ich könnte mir vorstellen, dass ihr das ein bisschen anders seht.
Auf jeden Fall. Und ich weiß auch gar nicht, Tino, ob das jetzt so gut ist, wenn wir jetzt beim ersten FC Nürnberg spielen. Aus unterschiedlichen Gründen. Für den ersten FC Nürnberg, für die Mannschaft von Miroslav Klose, geht's ja um die berühmte Ananas, oder? Also, oder geht's da noch mehr? Sicherlich um den einen oder anderen Vertrag und der ein oder andere Spieler will sich noch empfehlen. Und dann fehlen natürlich mit Kofi Amoako und Robert Wagner 2 Spieler, die aber auch am Samstag richtig gut drauf waren und die dir natürlich richtig wehtun, dass die nicht dabei sind. Wir wussten um die Sperrenproblematik. Nur gut, dass Niklas Hauptmann sich noch nicht seine 5. abgeholt hat. Aber das Fehlen der beiden, puh, das tut weh.
Ich sage, die Gemengelage ist eine komplexe. Also der Blick auf die Tabelle ist das eine, aber vor allen Dingen das Personelle. Ne? Amoako, Wagner, das war jetzt die gesetzte Mittelfeld-Kombination da. Und die waren nicht nur irgendwie im Spiel, die waren halt richtig, richtig gut. Und vor allen Dingen der Robert Wagner spielt jetzt nicht so spektakulär, aber was der an Kilometern wegschrubbt, das wird schwierig. Und wenn wir nach Alternativen gucken, ich weiß gar nicht, ob es diesen Typ Wagner gibt, sowieso nicht, sonst hätte man Wagner nicht geholt. Schapina laboriert an Rückenschmerzen, hat jetzt 3 Wochen auch wenig bis gar nicht trainiert. Böder hat wenig bis gar nicht gespielt. Kammerknecht stand noch gar nicht im Kader. Toni Menzel ist eher ein offensiv ausgerichteter 6er-8er. Da bin ich gespannt, was sich Thomas Stamm einfallen lässt. Er hat ja zuletzt, das haben wir ja auch immer wieder thematisiert, ja schon auf seine festgelegte Formation vertraut. Und in der Defensive, da hat er ja noch weniger ja, gewechselt oder rotiert als in der Offensive. Tim Schreiber im Tor, dann die Viererkette und die beiden Sechser. Das ist ja die Stammformation im wahrsten Sinne des Wortes seit dem 17. Spieltag.
Gefällt mir gut.
Wird selten genommen vom Kollegen Mayer.
Ganz selten, genau. Ja, sonst nimmst du das immer, genau.
wir haben es da relativ einfach mit den letzten Trainern bei Dynamo. Es gab eben auch die Worte Anfangself und Stammelf. Also da machen wir es immer uns einfach.
Das können nämlich eben auch nicht viele Vereine von sich behaupten.
Ich guck mal schon mal, ob es irgendwo einen Trainer gibt, einen jungen, talentierten Trainer, der Start mit Nachnamen heißt.
Roger Start.
Roger Start. Um es euch leicht zu machen.
Ja. Also du hast die beiden ja auch gesehen am Samstag, Amoako. Ich fand auch Robert Wagner, was der läuft. Den zu kompensieren, ja, geht eigentlich gar nicht.
Ja, tatsächlich. Ich war wirklich am meisten beeindruckt von Amwako, muss ich sagen. Also der bringt da auch in so ein schwieriges Spiel, was komplett körperbetont ist, bringt er da nochmal eine ganz andere Ruhe rein und schafft es dann auch immer wieder, ja, so aus dem Nichts quasi für diese Momente zu sorgen. Wir haben bereits über die Hereingabe gesprochen. Also nachdem ich ihn da jetzt mal genauer beobachtet habe, kann ich nachvollziehen, warum Bundesliga-Vereine wie Union oder HSV an ihm dran sein sollen.
Weil wir noch bei Wagner sind, hätte der eigentlich noch einen Elfmeter kriegen müssen?
Es gab diese eine Szene, ja. Der Ball war nicht gespielt. Mich hat es schon gewundert, dass Jablonski zumindest mal nicht rausgeschickt wurde. Weil das war schon eine Szene, wo ich sage, kann man drüber streiten. Er wird auf jeden Fall getroffen. Der Ball ist nicht im Spiel. Und dann kannst du vielleicht sagen, es ist kein 100% Foul. Es reicht noch nicht für einen Elfmeter. Aber drüber sprechen sollte man.
Wenn es den Handelfmeter nicht gegeben hätte, hätte er den gepfiffen. Bin ich mir sicher.
Das kann gut sein.
Aber es gibt doch Ausgleichen Gerechtigkeit nicht. Aber ich bin bei dir, Jens. Ich hatte es auch so gedacht. Mein erster Gedanke war auch, es gab schon einen Elfmeter und deswegen den jetzt nicht.
Robert, ein bescheidener Abend, kann man so sagen. In allem, was heute rundum und auf dem grünen Rasen passiert ist. Wie fasst du das zusammen?
Ja, typisches Samstagabendspiel. Wir haben uns sehr darauf gefreut. Waren hitziges Spiel mit vielen Zweikämpfen und dann gehen wir leider als Verlierer vom Platz heute.
Das ist ein richtiger Rückschlag. Das Gegentor kassiert er in eigener Überzahl. Dann verschießt er den Elfmeter. Hätte es am Schluss noch einen Elfmeter geben müssen bei dem Foulspiel?
Also meiner Meinung nach, ja. Ich habe keine Chance auf dem Bein zu bleiben. Er kommt mit vollem Tempo in mich rein. Klar, davor hat er schon Elfer gegeben. Vielleicht wollte er einfach einen zweiten nicht geben, aber gut, wir hatten genügend Torchancen, um eins zu machen, mindestens heute. Daran lag es jetzt nicht.
Wie war die Situation bei der Spielunterbrechung? Hat euch das aus dem Tritt gebracht? Ihr habt danach schon ein bisschen gebraucht und war doch ein bisschen hektisch.
Ja, aber ich würde es insgesamt sagen, dass es ein sehr wildes Spiel war heute. Wir haben uns versucht, trotzdem den Fokus zu behalten, haben in der Unterbrechung noch ein paar Dinge angesprochen. Und dann fand ich es mit der Zeit, sind wir besser ins Spiel reingekommen.
Was denkt man da, wenn das Spiel da so unterbrochen wird, wenn man auf einmal sieht, hier passieren Dinge, die nicht passieren sollen?
Ja, wir haben nicht viel mitgekriegt. Wir wurden schnell reingeschickt. Wir haben natürlich versucht, einfach einen Fokus zu behalten. Wie gesagt, haben ein paar Dinge angesprochen, die vor der Unterbrechung nicht so gut liefen. Und einfach versucht, das Beste draus zu machen.
Das ist natürlich heute ein richtiger Rückschlag im Kampf um den Klassenerhalt. Dazu noch fünfte Gelbe. Du und Kofi, boah, das ist ein gebrauchter Samstag.
Kann man so sagen, aber ich würde es nicht als Rückschlag bezeichnen. Wir sind auf dem richtigen Weg. Dass wir nicht so durch die Rückrunde marschieren, war klar. Wir müssen jetzt die positiven Dinge sehen und uns dann nächste Woche besser machen.
Also Robert Wagner fehlt auf jeden Fall am Samstag in Nürnberg. Dadurch könnte möglicherweise Toni Menzel ein bisschen Spielzeit bekommen. Wir haben uns mit ihm unterhalten.
Toni, wie lange hast du gebraucht, um diesen Samstag zu verarbeiten?
Ja, auf jeden Fall ein paar Tage. Es war nicht schön zu sehen, was da passiert ist.
Insgesamt, also der Samstag war ein gebrauchter. Konntest du dann sofort einschlafen oder muss man dann die Gedanken erstmal sortieren und vielleicht auch mit jemandem drüber reden?
Das sowieso. Bei solchen Abendspielen ist es, glaube ich, immer noch ein bisschen schlimmer. Ja, es war schwer. Also ich glaube, ich bin dann auch erst 0.30 Uhr zu Hause gewesen, eine Stunde auch gebraucht, bis ich dann irgendwie mal ins Bett gelegt habe. Also es war schon ein bisschen was im Kopf, was da gerattert hat, sage ich mal.
Klar, ihr wertet das sportlich aus. Habt ihr über das Ganze drumherum auch nochmal gequatscht?
Nein, nicht viel. Also im Endeffekt ist das auch nicht das Thema von uns Spielern, sondern die Verantwortlichen dafür werden sich gefunden haben, die das aufarbeiten. Und ja, wir Spieler sind im Endeffekt ja dafür da, dass wir Fußball spielen. Alles, was rundherum passiert, ist quasi nicht unsere Aufgabe, sondern sind dann andere Verantwortliche dafür zuständig, sage ich mal.
Und das ist ja, glaube ich, ganz wichtig, dass ihr euch von diesen ganzen Sachen, die jetzt drumherum passieren und diskutiert werden, nicht ablenken lässt, weil die Situation hat sich jetzt durch die Niederlage natürlich nicht verbessert.
Und du sagst es, also ich glaube, wir sind auch gut bei uns geblieben trotzdem, haben unsere Chancen nicht ganz genutzt, wie wir sie, glaube ich, nutzen hätten können. Aber das ist auch Vergangenheit. Das heißt, Blick auf Nürnberg, alles wieder reinwerfen, vor allem jetzt in der Phase, in den Spielen, die wir noch haben und Vollgas geben.
So richtig viel Spielzeit hast du jetzt noch nicht gehabt in der Rückrunde. Siehst du jetzt die Chance dadurch, dass zwei die fünfte gelbe Karte gesehen haben?
Ja, das wird man sehen. Wir haben ja von Anfang an betont, dass wir alle brauchen. Wir haben einen sehr guten Kader, auch in der Breite. Und wir haben von vornherein gesagt, wir brauchen alle im Kader. Jeder wird dafür zuständig sein, dass wir in der Liga bleiben. Und deswegen schauen wir mal, wer dann auf dem Platz steht und wer Gas geben kann.
Was erwartest du da am Samstag für ein Spiel?
Ja, ich denke mal, es wird wie jedes Spiel eigentlich intensiv werden. Viele Zweikämpfe, schätze ich mal. Läuferisch wird da, denke ich, auch ein bisschen was auf uns zukommen. Stadion kenne ich jetzt gar nicht, noch nicht. Bin ich mal gespannt, aber ich glaube, es wird ein schönes Spiel werden auf jeden Fall.
Habt noch was gut zu machen aus dem Hinspiel. Hast du irgendwie Miroslav Klose als Stürmer gut gefunden?
Ich habe ihn auf jeden Fall mal gesehen, wie er gespielt hat. Ja, war auf jeden Fall ein guter Stürmer, sagen wir mal so.
Keine einfache Situation jetzt für Dynamo Dresden. 6 Spieltage vor dem Saisonende. Zusammenhalt ist wichtig und ich glaube, es ist jetzt auch wichtig, und da, das haben wir vorhin schon besprochen, kommt es vor allem jetzt auf Sören Gonter und Thomas Stamm an, Corny, die Mannschaft von diesen ganzen Ereignissen drumherum möglichst fernzuhalten, zu sagen, okay, wir müssen unseren Job auf dem Rasen erledigen.
Ich persönlich wünsche mir, dass Dynamo Dresden in der Liga bleibt, A, weil ich es wichtig und gut finde, wenn der Fußball Osten auch in der oberen Etage des deutschen Fußballs vertreten bleibt, und B, weil ich natürlich auch diese Atmosphäre in diesem Stadion einfach nur geil finde, und ich weiß, dass 98% der Zuschauer die Vorfälle, die da passiert sind, ja, vielleicht sagen wir 97% der Zuschauer, es genauso verurteilen wie wir. Und dementsprechend gönne ich Dynamo Dresden den Klassenerhalt. Und wenn ich abschließend nochmal sagen kann, ich habe mich sehr gefreut, wiederzukommen nach Dresden. Die Sonne hat geschienen, es waren wirklich 2 überragende Tage. Wunderschöne Stadt. Ich habe natürlich so ein bisschen Touri-Programm gemacht, Frauenkirche, da durch die Altstadt schlendern, mal über die Brücke. Und was da los war, die Menschen waren auf der Straße, Biergarten, Blick auf die Skyline. Das ist wirklich beneidenswert.
Und hast du deiner Freundin deinen Praktikumsplatz von damals noch gezeigt? Oder habt ihr den Sender gemieden?
Den haben wir tatsächlich gemieden. Da habe ich gesagt, boah, da wurde ich durch die Gegend gescheucht vom Umbreit. Hör mal, da machen wir einen großen Bogen drum.
Gut, Pony, ich wünsche dir alles Gute für dein weiteres Leben. Grüß den Friseur herzlich von mir.
Das mache ich, danke schön.
Das gefällt mir ja wirklich gut. Also ich kenne niemanden männliches, der so häufig wie du zum Friseur geht, in meinem Bekannten- und Freundeskreis.
Ja. Und ich Vollidiot trage das dann auch noch auf Instagram, ne? Ja, also ich hab das jetzt schon öfter gehört. Aber vielleicht haben wir
bist
Hörer.
Bist du so eitel? Ich wusste gar nicht, dass du so eitel bist und sagst, Mensch, ja,
nein.
Zacke hinten müsste man. Ich bin eher selten im Friseurgewerbe. Also das Friseurgewerbe verdient bei mir nicht so sehr viel.
Aus Gründen. Wahrscheinlich sowohl bei dem einen als auch bei dem anderen aus Gründen.
Also ich sag mal so, so ein frisch gemähter Rasen ist immer was Schönes, und außerdem, wenn man, so wie ich, die Seiten auf Null trägt, dann muss man das wirklich regelmäßig machen. Ansonsten ist das ja im Verhältnis immer relativ schnell nachgewachsen.
Ich trage alles auf Null. Aber
alles auf Null.
Das ist mal nur am Rande. Da kann ich dir noch sagen, vielleicht spielt er ja am Samstag. Der Kollege Vinko Scharpina ist so ein bisschen neidisch auf die Frisur von Tino Meyer, dann im späteren Alter. War das nicht so, Tino?
Das passt an dieser Stelle, Jens. Das klingt nicht wie abgesprochen und es ist es auch nicht. Aber danke, dass ich beim Thema Frisur auch was dazu beitragen kann. Ich trage nicht auf Null, ich trage auf Länge. Und es war Tatsache so, dass Vinko Scharpina im Trainingslager in der Medienzeit, als wir dann durchfahren mit allem ganz Wesentlichen, mich fragte, wie alt ich doch sei und dass er dann neidisch sei, dass ich noch so viel Haar hätte. In meinem Alter würde er sich das für sich dann auch wünschen.
Also das ist ja sensationell.
Wir haben dann nicht noch ausgetauscht, welche Pflegeprodukte ich benutze. So viel Zeit war da nicht, aber das könnten wir bei Gelegenheit mal machen.
Ich betreibe ja noch den Podcast Viertelstunde Fußball mit Kevin Großkreuz. Er ist im Übrigen nach Istanbul geflogen und hat sich hier den Haaransatz neu einpflanzen lassen. Das gibt's also auch noch, ja. Das hat Kevin gemacht. Und Flutlicht Freitag in 2 Wochen, kann ich jetzt auch nochmal Werbung machen. Die Küppers werden sein am Millerntor. St. Pauli gegen den 1. FC Köln. Das wird Abstiegskampf in der Fußball-Bundesliga. Da freue ich mich sehr drauf.
Du, ich erlebe Abstiegskampf in der 2. Bundesliga schon die gesamte Saison. Also von
da. Du hast genug von Abstiegskampf.
Viel Spaß. Gut, Conny, danke schön, dass du uns zur Verfügung gestanden hast. Mehr gibt's dann in Viertelstunde Fußball. Familie Fußball habt ihr ja schon aufgezeichnet.
Genau so ist es. Danke, dass ich da sein durfte. Hat mir großen Spaß gemacht, auch wenn das Thema natürlich nicht allzu erfreulich war.
Gut, ab zum Friseur. Tschüss, Corny.
Tschüss.
Das war der Kollege Corny Küpper, 60 Minuten. Und bevor der Kollege Tino Meyer zur nächsten Besprechung muss. Wie muss ich mir das eigentlich vorstellen? Hast du dort oben in Zinnowitz, wir haben ja noch gar nicht groß geredet, jetzt so, ich stelle mir so vor, Schlag osteuropäischer Trainer, der so früh um 5:30 los, raus zur Gymnastik! Und dann wird Gymnastik gemacht, dann ist um 7 der erste Lauf bis 10.30 Uhr, dann gibt es ein kurzes Frühstück, dann dürft ihr euch eine Viertelstunde erholen und dann gibt es gleich die zweite Einheit. Wie muss ich mir das vorstellen?
Nee, wir trainieren inzwischen modern. Also der Trainer wählt auch leise, aber klare Worte.
Okay.
Heute wurde, ich bin ja erst am Sonntag angereist, die Trainingsgruppe ist schon seit Donnerstag da.
Ja, da gibt es dann gleich mal Kritik, oder?
Nee, nee, ich war ja entschuldigt. Ich hatte ja letzte Woche gesagt, dass das Schicksal der SGD mir manchmal auch näher liegt als mein läuferisches Seelenheil.
Naja.
Am Wochenende war es so und am Ende war ich auch froh, im Stadion gewesen zu sein, weil, das sage ich ganz im Ernst, sich ein eigenes Bild von der Situation zu machen immer sehr, sehr viel wertvoller ist, als von außen jetzt eine Meinung zu vertreten, ohne das erlebt zu haben. Und zurück nach Zinnowitz hat der Trainer heute früh gesagt dann, um 6.50 Uhr beginnt ja immer die Aktivierung. Das Morgenprogramm, also konkret 6.51 Uhr, weil auch Läufer sind abergläubisch, keine geraden Zahlen, keine geraden Uhrzeiten, 6.51 Uhr. Und da hat er gesagt, so, das halbe Trainingslager ist jetzt um und heute ist das und das auf dem Programm. Dann sind wir losgelaufen, 3 Kilometer, eine kleine Runde, dann mit den Füßen in die Ostsee.
Da wär's
Ziel ist
raus.
Es, drei Minuten im Wasser zu stehen. Dann geht's zum Frühstück, kleines Frühstück, du hast recht. Wobei, wenn ich die Jungs links und rechts von mir sitzen sehe, die hauen schon richtig rein, aber das kann ich mir in meinem fortgeschrittenen Alter nicht mehr so erlauben, weil jedes Kilo muss ja dann auch mitgeschleppt werden. Dann war um 10 heute kleiner Ausdauerlauf, 12 Kilometer. Und um den Tag rund zu machen, 16 Uhr ist heute zweite Einheit, nochmal leichtes motorisches Programm, ein paar Übungen und noch ein 10-Kilometer-Lauf. Das ist mein Dienstag in Zinnowitz.
Das wäre genau meins. Also ich dachte nach 3 Kilometern, okay, das hätte ich auch geschafft. Aber als du dann mit der Vormittagseinheit um die Ecke kamst, hätte ich gesagt, okay, da gucke ich mir vielleicht Zinnowitz nochmal an, wie es jetzt nach der Wende geworden ist. Ich war nämlich mal vor der Wende mit meinen Eltern, als ich ein Knopf war in Zinnowitz. Da kann ich mich dran erinnern. Ich kann mich noch ans Haus der DSF, der deutsch-sowjetischen Freundschaft erinnern. Aber
so hieß das bestimmt damals. Es heißt jetzt Haus des Gastes wahrscheinlich.
Krieg das mal raus.
Aber damals hieß es, soll ich mal raus. Auf Umbreitsspuren,
ja,
mache ich mich mal.
Naja, so viel Umbreitsspuren. Ich bin ja nicht der ganz große Ostsee- und Nordsee-Fan. Mich zieht es ja dann eher in die südlicheren Gefilde. So, Tino, jetzt wollen wir noch zu einer Sache kommen, die mir richtig schwer zu schaffen gemacht hat. Muss ich dir wirklich sagen, der Mittwoch am Vormittag, ja, erhalte mich die Nachricht, dass Hansi Kreischer gestorben ist. Oh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich war eine halbe Stunde komplett weg. Also mir ist das so durch den Kopf gegangen, weil das aus dem Nichts für mich kam. Aus dem Nichts. Man hat ja jetzt nicht irgendwie gehört, Uwe Karte wird uns jetzt gleich im Gespräch erzählen, so ganz leichte Andeutung gab es wohl schon, dass er zuletzt krank gewesen ist. Aber für mich kam es aus der Kalten. Und ich war danach in einem Videocall drin. Ich kann dir gar nicht mehr sagen, was wir da besprochen haben, weil ich mit den Gedanken komplett woanders war, weil ich Hansi Kreische total gemocht habe. Ich habe ihn nie Fußball spielen gesehen, aber ich habe ihn als Trainer, als junger Reporter damals erlebt, interviewen dürfen. Da war ich wirklich noch ganz jung und klein und im Anfängerstadion. Da war Hansi, ja, wie Hansi Kreische war. Der konnte auch mal hart sein. Aber der konnte auch wirklich ein ganz, ganz großes Herz zeigen, auch für eben junge Reporter damals. Und ich habe ihn in den letzten Jahren wirklich schätzen gelernt. Kleine Episode noch, wir hatten ja damals, ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, 1953 der Dresdner Fußballtalk. Und gleich bei der zweiten oder dritten Sendung hatten wir Hansi Kreisch. Ich habe Hansi gefragt, kannst du kommen? Was soll ich denn dort und so? Aber er hat ja sofort zugesagt und so. Sag ich, Hansi, wir brauchen dich, wir haben Hans Meyer zu Gast. Ich glaube, wir hatten Hans Meyer, Christoph Franke, Hansi Kreische, das hat dann irgendwie gepasst. Und ich war bei diesen Sendungen noch ganz neu da drinne und so, und das war ja live und alles Mögliche. Und das war die Zeit, ich glaube, Stefan Böger, da lief es nun wirklich nicht gut für Dynamo Dresden. Und gleich am Anfang habe ich Hansi damals gefragt, ja, Hansi, was läuft denn hier gerade schief bei Dynamo? Und Hansi Kreischer hat angesetzt und hat gefühlt 7 oder 8 Minuten Monolog gehalten, was alles schief läuft. Und ich hatte so einen Knopf im Ohr und der Mann, der in der Regie saß, hat dann nach 3 oder 4 Minuten immer, brich den ab. Dem war das zu lange. Und ich hätte nie im Leben es übers Herz gebracht, nem Hansi Kreischer
wirklich, der für mich eine Autorität war und ist, ins Wort zu fallen. Na klar, habe ich danach dann richtig ordentlich Ärger bekommen, wie man jemanden 7 oder 8 Minuten am Stück reden lassen kann. Aber das war mir da wirklich so egal. Und ich hatte vor 3 Jahren, Anne Vidal hatte die Idee damals, mit allen Ehrenspielführern Interviews zu führen. Wir haben ein längeres Interview. Ich hatte ja wirklich das Glück, das ist für mir am Mittwoch auch nochmal so durch den Kopf gegangen, mit Hansi über 1 Stunde reden zu können, über sein Lebenswerk. Und da habe ich ihn nochmal richtig kennengelernt und vieles von ihm gelernt. Und deshalb, eben auch deshalb ging mir das am Mittwoch so brutal nah, dass dieser wunderbare Mensch, für den das gilt, raue Schale, weicher Kern, gilt auch manchmal für mich, dass der von uns gegangen ist. Also es tut mir immer noch in der Seele weh. Und ich fand, ja, der Samstag hatte viele unschöne Sachen, aber die Gedenkminute, die war mehr als würdig.
Die war absolut würdig, ein wirklicher Gänsehautmoment, umso trauriger, wie der Abend endete und sehr, sehr schade auch, dass das Gedenken an Hansi Kreische am Samstagabend völlig unterging und man das Ganze nur der Vollständigkeit halber in den Texten, in den Berichten, die wir geschrieben haben, die wir verfasst haben, dann immer noch ja fast ranpappte, weil es irgendwie dazugehört zu dem Spiel, aber eigentlich die Themen danach andere waren. Ich fand, Thomas Stamm hat das auch nochmal in der Pressekonferenz auf einen sehr, sehr schön treffenden Nenner gebracht, dass es dem Menschen, vor allen Dingen dem Menschen Hansi Kreische, nicht gerecht geworden ist, dass wir jetzt auch jetzt in dem Podcast über so viele andere Dinge reden müssen, dass das das Thema ist und dass das Gedenken zumindest für den Abend an den Rand gedrängt wurde. Jens, was du alles erzählt hast, das zeigt ja, die Erinnerungen an Hansi Kreische bleiben lebendig und die überdauern auch das, was Fußball Dresden, Fußball Deutschland da am Samstagabend im Rudolf-Harbig-Stadion gesehen hat und was jetzt erstmal kurz im Kurzzeitgedächtnis bleibt.
Weil eigentlich alles angerichtet war für einen tollen Fußballabend und auch einen Rahmen. Dann für einen Spieler, der hier sehr viel geleistet hat, dass jetzt im Nachgang andere Dinge überwiegen, wird dem 0,0 gerecht. Und der Sport hätte heute im Vordergrund stehen sollen, war es meiner Meinung nach nicht. Und noch viel schlimmer, dass wenn du gerade die Anfangsphase auch mit Trauerminute, mit sehr viel Respekt auch von den Hertha-Fans, keiner irgendeinen Mucks gegeben. Ja, stehen nachher leider andere Dinge im Vordergrund, die ja nichts zu suchen haben im Fußball, meiner Meinung nach.
Das Gedenken an Hansi Kreische ist ein größeres und ich glaube, das wird auch den Samstagabend überleben. Eine sehr, sehr würdige Gedenkminute und Ralf Minge hat es auf den Punkt gebracht und das ist, ich bin ja nur eher jüngeren Datums und habe Hansi Kreische auch nicht spielen gesehen. Ich habe ihn auch nicht so nah gekannt wie du, aber wenn man Ralf Minge sagt, dass Hansi Kreische der größte Sportler seiner damaligen Zeit gewesen ist, der Jugendzeit von Ralf Minge, dass er hochgeguckt hat, nach oben geschaut hat, zur Autorität, zum Vorbild Hansi Kreische, dann wird das deutlich, weil Ralf Minge neigt jetzt nicht zum Pathos und nicht zur Heuchelei. Das waren für mich dann nochmal auch sehr, sehr deutlich und einprägsam und gut nachvollziehbar, was das für ein großer Fußballer gewesen ist und was halt von Hansi Kreische wirklich in Erinnerung bleibt. Ein Mann mit klarer Haltung, von denen es Tatsache immer weniger gibt. Und das ist ein Punkt, an den ich mich sehr gerne erinnere und den ich ganz gerne in Erinnerung halten will. Ein Mensch mit so klarer Haltung, das erlebt man wirklich selten.
Und über diesen tollen, besonderen Menschen, über diesen tollen, wunderbaren Dynamo-Fußballer habe ich mich dann am Samstag vor dem Spiel mit Uwe Karte unterhalten. Wir wollen Hansi Kreische jetzt hier auch nochmal würdigen.
Das Interview.
Uwe Karte ist bei mir, Autor, Journalist, langjähriger Dynamo-Beobachter. Und ich würde mal sagen, Uwe, du bist von uns allen, die den Verein begleiten, journalistisch begleiten, glaube ich, der Hansi Kreische am längsten kennt.
Das kann gut sein, ja. Also 35 Jahre locker, 36, irgend sowas in der Preisklasse. Und ja, wir mochten uns sehr. Deswegen ist das auch gar nicht so einfach.
Das ist eine schwierige Woche gewesen.
Ah, eine Scheißwoche. Also das ist, weil es einem so, ganz ehrlich, völlig auf den falschen Fuß erwischt hat. Ja.
Ja, also das, bei manchen weiß man ja, okay.
Ja, kann man sich in gewisser Weise darauf vorbereiten. Aber beim Hans kam es schon, also nicht ganz aus heiterem Himmel, aber dass das so schnell dann so endgültig alles, boah, das ist schon hart. Das ist hart.
Wir nehmen das Gespräch jetzt kurz vorm Anpfiff vom Heimspiel Dynamo gegen Hertha auf. Und das war ja eigentlich immer der Moment, wenn man ihn gesehen hat, wenn es so diesen kleinen Plausch gab vor dem Spiel, dann huschte sein Lächeln über die Lippen, hat ihm noch den Spaß gemacht. Dieses schelmische Lächeln, das verbinde ich mit Hansi Kreische.
Ja, ganz, ganz viele Momente. So, das ist, er war schon sehr speziell, aber er war einfach eine coole Socke. Also das ist
auch liebenswürdig.
Natürlich, also vor allen Dingen, weil diese raue Schale war ja nur so eine Art Schutz. Ist ja logisch, dass es dann im Kopf rattert und man überlegt, wie ging denn das los? Ich kann es überhaupt nicht sagen, ne? Aber wir kamen eigentlich vom ersten Moment an so super hin. Also ich habe mit Hans so viele schöne Sachen und unglaubliche Sachen irgendwo erlebt. Ich weiß nur noch, als wir uns kennenlernten, legte der Hans das Haar noch über als breiten Scheitel über den Kopf. Also er trug das Resthaar noch offen, wie wir so gesagt haben. Und irgendwann haben wir sogar mal darüber gesprochen. Und das machte ihn ja auch so liebenswert, dass man mit ihm sogar darüber reden konnte. Das klingt jetzt albern, aber dass er natürlich schon zu aktiven Zeiten eine Problemzone auf dem Kopf hatte. Und das, da musst du ja ein persönliches Verhältnis haben, um mit jemandem darüber reden zu können. So, und in jedweder Form war die Verbindung aus meiner Sicht außergewöhnlich, weil ich hatte ja noch das zauberhafte Vergnügen, Vater Kreische kennenzulernen. Ja. Und war ein paar Mal bei der Familie zu Hause am Nürnberger Ei. Und das war Geschichtsstunde pur und Erlebnis pur, weil im Vergleich zum Hans Kreische war Hansi ja Weichholz. Und das will was heißen. So, also Hans Kreische war nochmal ein Zacken schärfer. Ja, sensationell. Und ich habe diese Momente natürlich für immer abgespeichert, weil es ja nochmal, es war außergewöhnlich, klar. So, und wenn Vater Kreische von seiner Freundschaft zu Helmut Schön berichtet hat und zu diesen Stoppeltouren oder Touren ins Oberland Richtung Bautzen und so weiter, um was Essbares für Hansi einzusammeln, ja, das war auch deutsche Geschichte. Na klar, da ging es nicht nur um Fußball.
Hansi, also sein Sohn, würde ich sagen, war so einer der ersten Stars, oder? In der Fußballgeschichte der DDR oder im Dynamoland.
Er war ein Star, ohne dass er ein Star sein durfte. Und es ist ja bekannt, dass Walter Fritsch aus ihm einen Top-10-Spieler in Europa machen wollte. Mit der Begründung oder mit der Bedingung vielmehr. Also die Bedingung war, er durfte kein Star sein. Aber wenn du Top-10-Spieler in Europa bist, dann bist du ein Star. Und das war der Trugschluss, dem der kleine General irgendwo unterlaufen ist. Und genau das war, glaube ich, auch die Krux an der Geschichte zwischen den beiden. Schade.
Zieht sich durch die Fußballkarriere. Wenn du jemanden jetzt in der jüngeren Generation, der Hansi Kreische nicht kennengelernt hat, erklären müsstest, wer war Hansi Kreische?
Fußballerisch oder generell?
Generell.
Alles.
Als Mensch, aber eben auch als Fußballer.
Naja, erstens mal einer, der als Fußballer, glaube ich, einmalig war. Also du hast einen Mittelfeldspieler, der einen Torriecher hat, den viele, ich möchte behaupten, fast alle Torjäger gern gehabt hätten. Also er hat den Torriecher, das ging gar nicht. Wo Hans stand, fiel der Ball hin. Also er hatte so ein paar, er sagt immer, das war meine Schneise und das war meine Ecke und so weiter. Aber er hatte ein unglaubliches Gespür und das als Mittelfeldspieler. Also er hat quasi Regie geführt und die Tore gemacht. Und viermal Torschützenkönig oder überhaupt diese Quote, wo ich immer sage, 523 Spiele, 338 Tore, ist doch irre. Ist doch völlig irre. Oder auch die Länderspielquote. 50 Länderspiele gemacht, 25 Tore. Also nach Achim Streich die Nummer 2 im Osten. Es war Weltklasse. Und deswegen, ich weiß gar nicht, ob man heute irgendwo einen Vergleich anstellen kann. Das ist schwer. Also jemanden zu finden, der aus dem Mittelfeld so torgefährlich war und so geknipst hat und trotzdem das Spiel noch mitgeprägt hat. Unglaublich. So, und dazu, aber als, glaube ich, als authentischer Botschafter für die Stadt Dresden. Also wir haben ganz oft über Dinge gesprochen, die Hans, erklär mir, wie Dresden aussah, als du 1962, 64 hier zum Training gegangen bist.
Da stand zwischen Bahnhof und Stadion nur ein Haus. Also die ganze Innenstadt war ja Brache. Und das eben nochmal von der Wohnung am Nürnberger Ei. Die hatte die Familie Kreische bekommen nach der Rückkehr aus dem Westen. Hans war ja schon mit 2,5 Jahren Republikflüchtling. Kam dann zurück, weil er in Dresden in die Schule gehen sollte. Das hatte, und das war typisch für die Familie Kreische, das hatte Mutter Kreische entschieden. Die Mutter Kreische durfte zwar, wenn ich dort war, saßen wir am Stubentisch und die Mutter stand in der Küchentür. Und alle 10 Minuten schickte Vater Hans Kreische die Mutter, geh in die Küche. Ab 2 Minuten später stand die natürlich wieder im Türrahmen und hat die Ohren gespitzt. Aber so war es in der Familie Kreische. Vielleicht auf dem ersten Ton ein rauer Umgangston, aber trotzdem herzlich. Ich glaube, Vater Hans Kreische hat seinen Sohn geliebt und auch geschätzt, was der als Fußballer, und der war selber ein guter Fußballer, was der als Fußballer konnte. Und ich habe Hans nur, das weiß der aber selber, immer nur eine Sache natürlich aufs Brot geschmiert. Ich sage, Hans, du wärst der bessere Torschütze für Hamburg gewesen. Jürgen Sparwasser in allen Ehren. Aber wenn er die Chance, die er von 100 Versuchen 99 Mal mit Augen zumacht, er wäre der spannendere Torschütze für Hamburg 74 gewesen. Mit Patenonkel Helmut Schön auf der Gegenseite. So, und insofern, das hat ihn jahrzehntelang gekrämt. Natürlich. So, und dazu kommt auch dieses Pech in Leipzig, so schwer verletzt worden zu sein im WM-Qualifikationsspiel gegen die Rumänen. Das hätte ihn ja um ein Jahr die WM getroffen.
Ja, und dann 76 keine Olympiateilnahme. Aus diesen Widrigkeiten der DDR, weil die ihn auch so ein bisschen aus dem Kicker gehabt haben. Und weil Hansi, und das muss man ja auch sagen, neben all den Dingen, die er fußballerisch hatte, eben doch unangepasst war. Und auch immer klare Meinung und nie hinterm Berg gehalten hat.
Also es gab keinen sportlichen Grund, den Torschützenkönig, der in 26 Oberligaspielen 26 Tore gemacht hat, nicht mit nach Montreal zu nehmen. Also das war nach Aktenlage nicht fußballerisch, sondern auf der privaten Ebene, weil Hans nach Meinung der Genossen gefährdet war, dort abzuhauen.
Ich glaube, das hat er mir mal gesagt, das war der Tiefpunkt für ihn.
Ne, natürlich, weil das wäre die Chance gewesen, sagen wir mal, einer großen Karriere noch ein Sahnehäubchen und was für ein Sahnehäubchen irgendwo zu verleihen. Und mal ganz im Ernst, die DDR wäre jetzt 76 mit Kreische nicht schwächer gewesen. Es ist albern, wenn man das irgendwo in Zweifel zieht. Aber das waren rein persönliche Gründe, die da irgendjemandem nicht gepasst haben, dass Kreische und vielleicht noch jemand nach Montreal fahren und unter Umständen, ich glaube, die wären gar nicht auf die Idee gekommen, die DDR zu verlassen, weil das Ziel hätte sich Hans niemals nehmen lassen.
Das wollte ich gerade sagen. Also ich hatte auch Hansi nochmal später gefragt, hast du irgendwann mal die Intention, der hat ja viel zu sehr Dresden geliebt, sein Dresden, auch sein ganzes Umfeld, der hat das doch gemocht, der wäre, glaube ich, nicht auf die Idee gekommen.
Also er hätte in jeder Mannschaft der Welt spielen können, aber der passte nur nach Dresden. Das ist doch keine Frage. Und das ist schon bitter. Und wenn man dann sieht, dass er, also was diese Dauerfehde mit Fritsch dann hervorgebracht hat, dass er sich bei einem Pokalendspiel 120 Minuten warm machen muss und dann das Elfmeterschießen verweigert, das ist schon bitter. Dass es also niemand geschafft hat, diese beiden, ja, man kann schon sagen, Sturköpfe irgendwie zueinander zu bringen und auf eine gemeinsame Linie zu einigen, im Sinne der Sache, im Sinne des Vereins. Schade. Das ist bitter.
Wirklich schade und damit zusammenhängt ja auch dieses frühe Karriereende.
Genau.
Weil was wäre das für eine Karriere gewesen? Du hast vorhin so gesagt, was er alles geleistet hat. Offensiver Mittelfeldspieler. Hat ja immer gesagt, nee, ich bin kein Stürmer, ich bin offensiver Mittelfeldspieler. Mir hat er immer gesagt, Leon Goretzka ist so derjenige gewesen, der so seiner Art Fußball spielen, im modernen Fußball nahe kommt. Da habe ich gesagt, Hansi, aber da Goretzka bei allen Ehren, der schießt ja nicht so viele Tore, wie du sie geschossen hast.
Also da müsste ja Goretzka bis 70 spielen. Also um überhaupt eine Torquote also nochmal, wenn man überlegt, mir fällt keiner ein und insofern einmalig und das war er ja. So.
Und man muss, und das hat Stefan Kutschke geschrieben jetzt in den Tagen, Hansi eben zugutehalten, er war auch nach seiner Karriere für den Verein da und war für den Verein auch da in der dunkelsten Stunde.
Naja, erstens hat es ihn gekrämt, wie klein sich der Verein zur Wende gemacht hat, dass der Verein nicht selber die Geschicke in die Hand genommen hat. Oder wenn es Leute auch versucht haben und nicht geschafft haben, weil er sagt, dass so ein stolzer Verein in den ersten 5 Jahren, wir reden jetzt von 90 bis 95, so abstürzt, ist ja nahezu beispiellos. Und das hat ihn sehr gegrämt. Und dass er dann, als Dynamo nicht mal mehr einen Mannschaftsbus hatte, quasi diese Rumpftruppe, die man zusammengestoppelt hatte, in der dritten Liga übernimmt, spricht ja nur für ihn, weil sein Herz an Dynamo hing. Und ja, er hat ja bei allen Versuchen und bei allen Schwächen, er hat ja dort nicht versagt, sondern er hat eine Truppe zusammengestellt oder mit zusammengestellt und geführt, die er zumindest vorne mitgespielt hat. Und mehr war mit dieser Truppe nicht drin.
Es war illusorisch, aber natürlich waren die Leute verwöhnt und haben gedacht, okay, das ist nur ein Ausrutscher jetzt mit der damaligen Regionalliga. Wir sind bald wieder da und das haben manche eben verkannt.
Ich kann mich erinnern, das erste Spiel gewann sie 4-2 in Eisenhüttenstadt, ja, und man dachte, das geht jetzt so weiter, ja, ja, und die Mannschaft marschiert jetzt locker flockig durch die Regionalliga, spielt dann noch Zauberfußball und ja, mit dem nächsten Heimspiel gegen Aue kam das böse Erwachen und nach dem zweiten Heimspiel gegen Aue kam dann der Spruch, der passende.
Eines der berühmtesten Zitate von Hansi Kreischer. Er hat einige bekannte und berühmte Zitate gegeben, aber das ist natürlich das, was hängen geblieben ist bei dir damals am Mikrofon.
Ich weiß noch, er sagte den Spruch, dazu kam natürlich, kann aus Scheiße keine Bonbons machen, drehte sich um mit bedeutungsschwerer Miene und ging. Und das war ein tausendprozentiger Kreische. So, der meinte das aber genauso, wie er es gesagt hat. Er sagt, naja, ich kann nicht zaubern. Das war ja ein Ostspruch, den er einfach nur nochmal aufgewärmt, aber damit berühmt gemacht hat. So, aber man hat es ihm übel genommen, herrje, die Beteiligten sehen es heute vielleicht auch ein bisschen anders, aber weil der Druck auch zu groß war. Was machst du ohne Geld mit zu wenig guten Spielern und wenn du gar keine Geduld hast? Und das ist ja Dynamo lange Zeit auf die Füße gefallen, da reden wir nicht drum rum.
Und man darf eben nicht ganz vergessen, danach war Schluss mit der Sportgemeinschaft. Da kam dann das bittere Ende für ihn und der war ja dann noch nicht im Rentenalter, sondern der brauchte natürlich noch was.
Ich war dabei, als er wirklich mit Tränen in den Augen seinen Spind geräumt hat nach 39 Jahren. Das war im Frühjahr, ich glaube jetzt so in der Zeit, 1.2.4. irgendwie, 96. Also den Moment zu erleben, das war bitter. Und das hat uns natürlich dann irgendwo verbunden, weil wir, also ich kann nicht sagen, dass es da bei uns irgendwo mal eine längere Pause gab. Wir sind uns immer wieder über den Weg gelaufen, in welcher Funktion oder in welchem Atemzug auch immer. Und noch im Herbst waren wir in Eisenhüttenstadt bei einer Veranstaltung und da habe ich ihn so auf seinen 80. Geburtstag angesprochen. Und wie Hans so war, ne? Wollen wir es mal sehen. So, und da dachte ich mir, scheiße jetzt, als das passiert war. Vielleicht hat er sogar schon gedacht, wir nähern uns in kleineren Schritten den runden Geburtstagen. Bitter.
Echt bitter. Wann hast du ihn das letzte Mal gesehen?
Früher. Also im zeitigen Frühjahr. Ich wollte ihm was zurückgeben. Er hatte mir Zeug mal zum Illustrieren von dem Film irgendwo gegeben. War schon lange überfällig. Und was mich in den letzten Jahren, was mir auffiel, er lief schlecht.
Durch die Operation sicherlich auch.
Sprunggelenk war das. Und dann kam aber schon seit geraumer Zeit so eine Kette ins Rollen. Und auch das passt ja zu ihm. Er hat ja nicht drüber gesprochen. Also du konntest ihn ja diesbezüglich fragen, was du wolltest, kam ja nichts. Aber so war Kreische pur.
Was bleibt von Hansi Kreische und was sollte bleiben? Und was sollten, eben weil wir vorhin dabei gewesen sind, was sollten die Jüngeren über ihn wissen? Was sollte auch der Verein von ihm in Erinnerung bewahren? Nicht nur das Bild oben, das sieht schön aus, aber das kann nie alles sein.
Schwer. Also es ist, ich kann es nicht sagen. Ich weiß momentan nur, dass es eine riesengroße Lücke ist, weil einer, der wirklich sagt, was er denkt, dem Verein gut tut oder gut tat, hat sich und damit auch seinem Umfeld es damit nicht immer leicht gemacht. Das wusste er auch und das wissen wir auch. Aber einer, der so für die Geschichte des Vereins steht, und jetzt müsste jeder, der sich vielleicht gar nicht so vertraut gemacht hat, nur mal die Mühe machen, zieh doch mal 338 Tore ab. Was bleibt denn da? Also man müsste so, wie das in München Gerd Müller war, wo alle Beteiligten von Franz über Uli Hoeneß gesagt haben, Gerd Müller war der wichtigste, mit Abstand der wichtigste Spieler. Dem kann man sich ja bei Hans Kreischer ja nur anschließen. Also 338 Tore weniger und auch ein paar Titel oder ein paar Schleifen weniger. Aber auch, und das glaube ich, und das sollte allen im Kopf klingen,
aus meiner Sicht ist die größte Lebensleistung, was die Jungs geschafft haben, Kreische, Donner und Co. Die haben Dynamo und damit Dresden europaweit bekannt gemacht und dieser Stadt Seele gegeben. Und diese Stadt hat in den 60er Jahren gelächzt nach Seele. Sonst wäre diese Euphorie nicht passiert, dass du mit bombastischem Fußball, mit tollem Fußball die Leute so euphorisierst, dass sie ja völlig durchgedreht sind. Also 300.000 Kartenwünsche gegen Bayern München kommen ja nicht von ungefähr. Und das ist auch von Hans die größte Lebensleistung und bleibt und sollte auch nicht vergessen werden.
Punkt. Schönes Schlusswort. Uwe, danke.
Ja, und Tino, nach diesem Gespräch von Uwe Garte wollen wir auch kurz erwähnen, bei unserem ersten Live-Talk, bei unserem allerersten Live-Talk damals, Schauburg, du erinnerst dich, da ging es um den 70. Geburtstag von Dynamo Dresden, war Hansi Kreische zu Gast, war ein schöner Abend, ein toller Abend, auch Geschichten, die er erzählt hat. Er hatte so einen wirklich auch feinen Humor und so, man konnte da echt gut lachen. Dieses verschmitzte Lächeln wird mir immer in Erinnerung bleiben von Hansi Kreische. Ja.
Ja, Jens, ohne Worte, ich denke, das können wir genau so stehen lassen und müssen und wollen den Blick natürlich trotzdem nach vorne richten. Auf das, was am Samstag kommt und natürlich auch auf das, was am Sonntag kommt, Vereinsgeburtstag und damit ein Stück weit ja auch der Blick dann auf kommenden Dienstag, unseren Dynamo-Talk, Geburtstagstalk. Drücken wir der SGD die Daumen.
Wäre auf jeden Fall wichtig, dass wir da über positive Dinge sprechen können rund um diesen Geburtstagstalk und dass es ein schöner, launiger Abend wird im VIP-Bereich des Rudolf-Habich-Stadions. Bis dann bist du wieder zurück, austrainiert.
Davon gehe ich aus. Ich sage jetzt schon mal entschuldigend, ich steige am Samstag wieder in eine Bahn. Ich bin mir aber sehr sicher, dass ich spätestens Dienstagnachmittag in Dresden eintreffen werde, Jens, egal was da an Verspätung kommt. Zum Glück hast du mich nicht gefragt, wie die Hinreise verlaufen ist. Da verzögerte sich die Abfahrt in Dresden schon um einiges Erhebliches, was dazu führte, dass ich den Anschlusszug in Berlin nicht bekam. Aber das tut jetzt nichts zur Sache. Ich bin nächste Woche pünktlich. Ich werde bis dahin ja noch einige Kilometer unter die Schuhe nehmen, Richtung Trassenheide in die eine Richtung oder Richtung Heringsdorf in die andere Richtung und werde mir natürlich auch angucken, was Dynamo Samstag in Nürnberg macht.
Macht ihr auch mal einen Ausflug? Also geht ihr auch mal irgendwo hin? Oder?
Ja, wir gehen mal zum Strand. Ne? Wenn wir nicht links nach Trassenheide oder rechts nach Heringsdorf laufen, sondern geradeaus von der Unterkunft sind wir direkt am Strand. Das ist ein kleiner Ausflug.
Gut. Jetzt ab zur Teambesprechung. Es müssen sicherlich die nächsten Kilometer durchgesprochen werden.
Jens, dir auch eine schöne Woche. Ich laufe ein paar Kilometer für dich mit, kein Problem.
Das ist lieb von dir. Dankeschön.
Ciao.
Schwarz-Gelb, der Dynamo-Podcast, ist eine Produktion von sächsische.de und Radio Dresden. Abonniert uns bei Spotify, Apple Podcasts und überall dort, wo es gute Podcasts gibt.